Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 260 mit mir, Philipp Rüeg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo, es ist heiß, bringen wir es hinter uns.
Ja, sag's nicht, es kann nur schöner werden. Dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander, ich habe noch 23 Grad in meinem Zimmer.
Oh, das machen wir so den Uhrenvergleich wie da in der 90er-Jahr-Serie. Da. Wie der Parker Lewis geheißen, machen wir einen Temperaturvergleich. Und mit dem Luca Fontana?
28,3 Grad. Schau zusammen.
Bitte was, das ist aber.
Mal schauen, ob das noch ein Toppen.
Und gestern hatte ich 29,7 am Abend.
Nein. Okay, ich glaube, er wird es nicht toppen können, die Jan Johansen.
Moin. Nein, Hamburg war gestern heiß, hat sich heute Nacht aber abgekühlt und heute soll es maximal 21 Grad werden.
Ich habe 27,4. Also ich mag fast mithalten. Aber Ende Podcast, möglicherweise. Ich glaube, ich
muss schon mal mit dem Heizlüfter unter dem Tisch.
Ich ziehe schon mal meine Socken
ab. AKA PC.
Ja, unser Chef möchte mir ja noch sein Nas vererben, wo dann vermutlich auch in meinem Büro wird stehen. Das heißt, noch zwei Hitzequellen dann. Es wird schön, aber ja, so ist der heiße Sommer und heiß sind unsere Themen auch. Wir reden über das Nothing Phone 3, über das Nothing Headphone 1 und auch noch kurz über das Fairphone 3. schöne Namen. Dann über Apple AI, respektive Apple KI, wo möglicherweise nicht aus dem eigenen Haus wird kommen. Dann, dass RTL Sky gekauft hat und Microsoft mal wieder ganz viele Leute entlassen hat. Und da sind auch direkt Games betroffen, die jetzt eingestampft werden. Dann, ja, viel gestampft wird vermutlich auch bei Jurassic World Rebirth, wo es auch wieder Dinos hat, habe ich mir sagen lassen. Nicht nur Kakerlaken, Heuschrecken, fast gleich. Heuschrecken sind fliegende Kakerlaken, oder? Und dann in der Spielecke Donkey Kong Bonanza und Type Inc. Ein Zehnfingersystem-Lern-Game. Ihr werdet es sehen. Wir fangen an wie immer mit den News.
News.
News aus der Tech-Welt. Du, Jan, hast das Nothing Phone und die Kopfhörer, Nothing Headphone, hast du schon ausprobieren können. Ich glaube, von den Kopfhörern, die hast du sogar jetzt an, für die, die das Video schauen. Und ja. Können die Sachen etwas?
Ja, also die Kopfhörer konnte ich schon testen. Die hatte ich ein bisschen früher gekriegt. Da konnte ich rumprobieren mit. Und das Telefon habe ich jetzt auch. Das wird jetzt in den nächsten Tagen ausführlich getestet. Und dann kann ich da auch was zu sagen. Aber da lassen sich jetzt schon ein, zwei Sachen zu feststellen.
Das ist jedes neue Flaggschiff, oder?
Die hatten ja, was war denn das? Nothing Phone One war so ein Mittelklasse-Gerät, sehr preisig, attraktiv. Dann gab es vor zwei Jahren das Phone 2, was ich sag mal, so Oberklasse war. Da haben sie sich jetzt in den letzten zwei Jahren kamen eher so Mittel- bis Einsteigergeräte. Und jetzt haben sie nochmal ja, ihr neues Top-Gerät raus. Ist der Snapdragon 8 S Gen 4 drin, also ein bisschen unter dem, das ist es, der 8 Elite angesiedelt, der aktuelle Top-Chipsatz, aber trotzdem so, ich sag mal, der zweitbeste, was Qualcomm derzeit zu bieten hat. Und bleibt beim auffälligen Design, was Nothing hat und ja, sich davon absetzt.
Beschreib es mal schnell für alle, die es nicht gesehen, vielleicht
zu sagen. Es ist weiß, es gibt auch ein schwarz.
Ja. Unfällig.
Ich muss mich doch ranarbeiten. Es ist eine weiße Rückseite, es gibt es aber auch in schwarz und es ist halt dadurch auffällig, dass da sehr viele verschiedene Elemente sind. Also du kannst eine Einteilung in drei horizontale Bereiche erkennen, die gleichmäßig sind. Dann gibt es drei vertikale Bereiche, die oben aber zwei.
Die Kameras sehen wie so auf der Rückseite genau wie so modular aus. Es hat wie so sechs Fältchen und dort sind genau irgendwie drei Kameras drin und dann sieht es nach einem Mischpult noch aus. Und
genau, und vorher war es ja bekannt für die Glyphe, oder? Das so geleuchtet hat, die ganze Rückseite. Also nicht
genau,
die ganze,
diese
so
LED.
Die ist jetzt, glaube ich, weg, oder?
Die ist weg, dafür gibt es die Glyph Matrix. Das ist oben in der Ecke.
Ah, genau.
Wenn es nicht an ist, ein schwarzer Bereich aus 489 Makro- und Mikro-LEDs.
Also ist dieses Display hat es auf der Rückseite.
Genau. Und da kannst du verschiedenste Sachen machen. Uhrzeit anzeigen. Ja, das funktioniert.
Was ist der Unterschied zwischen der, was ist das, LED-Matrix und einem Display? Gibt es eine?
Jetzt hast du verwünscht.
Das ist sehr, also hier ist es pixelig. Du hast einfach diese ganze pixelige Erscheinung, die ja auch sozusagen sich ja auch so ein bisschen, wenn du dir die Software von Nothing anschaust, die ja sehr schwarz-weiß und mit Punkten viel arbeitende Dot-Matrix, und das setzt sich da dann sozusagen fort, dass das jetzt so eine, ja, ich sag mal, eine pixelige Anzeige ist, wo du halt so Sachen machen kannst wie Uhrzeit, Akkustand. Du kannst das nutzen, wenn du mit der Hauptkamera quasi Selfies machen willst, dann kannst du das als eine pixelige Vorschau benutzen. Akkustand sagte ich schon. Gibt auch so Spielkram, wie dass du da Flaschendrehen machen kannst.
Aber kannst du also auf, sorry, auf einem kleinen Display, wo so gross ist wie eine Kameralinse? Oder,
also, das ist schon ein bisschen grösser.
Vielleicht 1,5 Zentimeter Durchmesser vielleicht.
Genau.
Und du hast eine Taste auf der Rückseite, wo du das kannst bedienen kannst.
Genau, das funktioniert jetzt hier irgendwie nicht. Das klappt besser, wenn ich das Telefon richtig in der Hand habe, aber nicht so im Vorzeigemodus. Damit kannst du zwischen den verschiedenen, sie nennen es Matrix-Toys?
Lift-Toys.
Lift-Toys, danke.
Ah.
Lift-Matrix, Lift-Toys, so rum. sie nennen es Lift-Toys, da kannst du mit dieser Taste zwischen den durchschalten und dann je nachdem, welches Glyph-Toy aktiv ist, hältst du die Taste lange gedrückt und dann startet das. Also die Stoppuhr startet, die Flasche beim Flaschendrehen dreht sich.
Ist das echt die Taste oder so eine Touch?
Das ist eine Touch-Taste. Also du kannst es, ja, sie drückt nicht richtig, die reagiert aber auf die Berührung.
Weil im Video, wo du im Artikel eingebunden hast, habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht immer sofort ausgelöst hat, wo du gedrückt hast. Es ist irgendwie so.
Genau,
so
also es.
Was nicht gut ist für die Stoppuhr.
Oh. Ja, vor allem für die Stoppuhr musst du musst es gedrückt halten, irgendwie sozusagen eine Sekunde, und dann fängt sie an.
Ach so,
also das
okay,
ist
so,
nichts,
ja, okay, okay.
Um akkurat Zeit zu nehmen.
Ja, ja, ja. Wann brauchst du jemals eine Stoppuhr, wenn du nicht willst, akkurat sein? Also, weißt.
Und du musst ja erstmal hinschalten, wenn du nicht den richtigen, das richtige Lift-Toy gerade vor dir hast. Also es ist, ja, es ist Spielkram. Was sie noch gemacht haben, ist, dass sie für Entwickler, die sich dafür interessieren, ein SDK bereitstellen, dass du eigene Glyph-Toys bauen kannst. Es sind jetzt, glaube ich, zum Start sind 8 Stück vorhanden. Die kannst du dann in Einstellungen auch, kannst du die Reihenfolge ändern, wenn du durchschaltest. Du kannst aber auch auswählen, welche angezeigt werden und welche nicht. Wenn du jetzt halt welche nicht brauchst, schmeißt du sie einfach raus. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man da am Ende bei 4, 5 landet, die halbwegs praktisch zu nutzen sind, dass es schon was hat. Und gibt natürlich nicht nur die Glyph-Toys, fällt mir gerade ein, sondern das Ganze dient natürlich auch dazu, Benachrichtigungen anzuzeigen. Also wenn irgendwie eine neue Nachricht einkommt, wenn dich jemand anruft, dass du da dann auch den Leuten teilweise Bilder zuordnen kannst, dass du siehst, wer dich anruft.
Und als Selfie-Display, oder?
Genau, das war das, was ich eben meinte. Wenn du die Hauptkamera benutzt,
so,
um dich zu fotografieren, dann
funktioniert das? Also erkennst du etwas drauf? Oder,
es reicht, um zumindest zu erkennen, bin ich im Bild oder nicht.
Okay.
Aber ja, mittlerweile sind die Selfie-Kameras halt auch so gut, oder? Dass du das einfach dann gleich mit dem machst, oder?
Also die sind inzwischen gut geworden, sehr gut geworden, die Selfie-Kameras meistens. Jetzt bei dem Phone 3 von Nothing ist es auch so, dass alle Kameras 50 Megapixel Auflösung haben. Es ist dann halt nur so, dass die Hauptkamera wieder einen größeren Bildsensor hat und eine größere Blende.
Ja, klar.
So.
Aber genau, insgesamt ist es ist ja jetzt preislich, ist nicht das Budget, es ist so ein bisschen obere Mittelklasse.
Nein, Flaggschiff, oder? Das ist das erste Flaggschiff.
Nein, aber preislich meine ich, weißt du, es ist schon wie viel? 6, 7, wie viel ist es?
Wir sind bei, je nach Speicher, 799 bis 899 Euro. Pfund und Dollar. Okay. In der Schweiz sind es 699 und 799 Franken.
Ja, okay.
Also. Ja, das ist, ist nicht so viel. Also, hast du verglichen mit so, den iPhones und Samsung Galaxy und so, ist das ja relativ günstig. Relativ.
Ja, eben genau. Es ist aber dann gleich, oder? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Segment nimmst. Eben so oberes Mittelfeld, oder? Nicht Premium vom Preis, der ist ja so bei 1000. Mhm. Aber auch nicht irgendwie, Budget ist für mich so unter 500, oder?
Kannst du dann, weiß ich nicht, kannst du dann ein Top-Smartphone aus der zweiten Reihe. Ja. Obere Mittelklasse. Ja, genau. Also.
Aber was hast du? Aber insgesamt guten Eindruck, nicht ultra viel Neues, aber.
Genau, also macht erstmal einen guten Eindruck. Ich werde es mir jetzt nochmal in Ruhe anschauen. Die ersten Fotos sahen auch vielversprechend aus. Und halt, ja, wie jetzt immer bei Nothing, die haben so ein paar Ideen drin, die sie einzigartig machen. Das sind sowohl das Design als auch, ne, früher die Glyph, jetzt die Glyph Matrix, wo ich spontan die Glyph Matrix schon nutzvoller, eher einfacher zu nutzen finde als den Glyph. Das waren halt vorher verschiedene LED-Leuchten, die dann auch geleuchtet haben, wo du dann auch, du konntest dir eigene Lichtsignale komponieren für verschiedene Anrufer oder so. Das war aber vergleichsweise aufwendig. Da musstest du wirklich Zeit und Arbeit reinstecken. Deswegen haben das, glaube ich, wenig Leute gemacht. Ich war da auch nie wirklich motiviert zu. Und jetzt mit diesem, ja, dieser Glyph Matrix mit diesem kleinen kleinen pixeligen Display ist das, glaube ich, schon so ein bisschen nahbarer und greifbarer. So, und sie können natürlich sich feiern. Sie haben wieder was Neues, was niemand anderes hat. Und
Wie sieht es softwaremäßig aus? Dort sind sie immer sehr nahe am Stock-Android dran. Aber ich glaube, die haben immer noch so gewisse selber irgendwelche AI-Sachen, haben sie garantiert auch.
Da haben sie auch. der heißt bei denen Essential Space. ist gefühlt aber nicht ganz so vollgeballert mit AI wie andere. Also Gemini ist auch drauf, natürlich quasi als Google Assistant, Nachfolger, als Assistent mit KI. Sie haben auch eine Kooperation mit ChatGPT, was integriert ist oder sich auf verschiedene Arten integrieren lässt. Und dieser Essential Space, für den gibt es auch eine eigene Taste an der Seite. Das verwirrt mich manchmal immer noch, weil die befindet sich unterhalb oder neben dem Power-Button. Hm. Das bringt mich welche manchmal durcheinander. Ja, genau, rechts.
Okay, also rechts unten ist die KI-Taste, oder?
Genau. Ah, ja. Und der Essential Space ist so ein bisschen eine Ablage für alle möglichen Sachen. Bisher für Sprachnotizen, Memos, die man selber einsprechen kann, aber auch Screenshots und zwei, drei andere Sachen, die dann aber auch von der KI da analysiert werden, zusammengefasst werden und für dich einfacher zu finden sind. Ja, also gibt ja manche Leute, die ohne Ende Screenshots machen, um sich Sachen zu merken. Also ich kenne das von meiner Tochter, die hat Unmengen von Screenshots von irgendwelchen Klamotten, die sie toll findet. So, wenn sie ein Nothing-Phone hätte, könnte sie dir das alles in diesen Essential Space werfen und die KI würde ihr helfen, da die Übersicht zu behalten. Was sie mit dem Phone 3 jetzt neu gemacht haben, ist, dass das Telefon auch so ein Meeting aufzeichnen kann. Die Aufzeichnung landet dann direkt in dem Essential Space inklusive der Zusammenfassung von der KI, die man sich dann schnell durchlesen kann.
Okay.
So, und das Ganze ist immer noch im Beta-Stadium, ist dadurch beschränkt, dass es auf Geräten funktioniert, die den Essential-Button haben. Und das sind jetzt das Phone 3 und die Frühjahr vorgestellten 3A und 3A Pro. Auf den älteren Geräten wird das sozusagen wegen der fehlenden Taste nicht kommen.
Okay. Und wann ist das Gerät verfügbar?
Die Vorbestellungen sind ab dem 4. Juli möglich und offizieller Verkauf ist dann am 15. Juli.
Okay, gut. Dann sind wir gespannt auf dieses Review. Und daneben, das auf dem Kopf hast du schon, die Kopfhörer, die neuen. Ausgesehen finde ich dann einmal fancy. Die haben immer so ein bisschen ein eigenartiges Design.
Ich finde es passt zum Handy.
Ja, genau.
Ich finde es noch witzig. Ja. Sie sind so ja, rechteckig mit runden Ecken.
Und da ganz viele Sachen drauf irgendwie.
Voll.
Genau,
weiter.
Transparent. Also es ist Transparenz da, dass man so ein bisschen was sehen kann vom, ja nicht vom Innenleben, aber hat da nochmal eine zweite Ebene drin. Du hast quasi, ja, rund gesagt, eckige Hörmuschel mit einem runden Aufsatz. Gibt es da auch in weiß oder schwarz. Was da, ich sag mal, das Besondere, das Auffällige ist, was mir gut gefällt, dafür müsste ich sie jetzt abnehmen, dass man das hier sieht, aber das wird mir dann zu laut, dann höre ich euch nicht mehr. Das sind Bedienelemente auf der Rückseite. Also im Test, der bei uns auf der Webseite ist, da kann man das alles sehen auf Fotos. Während andere Kopfhörer, Flo hatte ja auch die von Sony letztens getestet und sie sehr dafür gelobt, dass sie alles sich über Touch steuern lässt. Ich bin da anders. ich finde Touch immer so ein bisschen nervig oder Rätselraten, wo man, wo man hintippen muss oder nicht. Und bei Nothing hast du jetzt ja verschiedene taktile Bedienelemente. Das eine ist so eine kleine Rolle.
Die kannst auch du, Knüpf genannt oder taktil. Ah, nein, okay, ja, alles klar.
Kein Rädchen, okay. Sondern eine Rolle. Also schon so ein bisschen breiter. Ah, okay. Und damit verstellst du einfach die Lautstärke, indem du sie in die eine oder andere Richtung drehst. Kannst sie auch drücken, das ist dann halt Start, Stopp. Darunter ist ein Kippschalter, also den du in die eine oder andere Richtung kippst und damit springst du zum nächsten oder zum vorherigen Song.
Das ist geil.
So, dann gibt es noch
statt
eine.
Wie ein Vollidiot auf den Kopfhörer rum zwischen, kannst du einfach drücken. Ja, ja. Revolutionär.
Back to the roots.
Ja, es also, könnte so einfach sein, macht das bitte alle.
Bitte alle Autos, danke.
Genau, und dann gibt es noch einmal einen klassischen Button zum Drücken, wo du deinen Sprachassistent starten kannst. Oder wenn du das in den Einstellungen änderst, kannst du dir auch ChatGPT darauf holen auf diese Taste. Und kannst aber auch, wenn du willst, wenn du das Phone 3 hast, das Ganze, diesen Essential Space verbinden und über Taste, über die Kopfhörer direkt eine Sprachmemo für den Essential Space aufnehmen.
Ja, super toll. Und Noise Cancelling hat sicher auch, oder?
Ja, hat es. Fand ich auch sehr angenehm jetzt auf dem Flug nach London da zu Nothing. Flugzeug wurde schön leise. Was mir aufgefallen ist, die Durchsagen im Flieger vom Kapitän oder auch von den Stewardessen und Stewards, die habe ich sehr gut verstanden. Also die kamen durch das Noise Cancelling sehr gut durch.
Kann also was heißt durchgekommen? Sind die aufgenommen gewesen? Also hast du über das Mikrofon gehört oder hast du die einfach durch den Kopfhörer selber
also, gehört? Wie gesagt, Noise Cancelling war an, Flugzeuggeräusche auch gut rausgefiltert, aber diese Stimmen, die kamen richtig gut durch. So, ohne dass ich jetzt eine Option gesehen hätte, dass man sagt, ne, also es gibt auch einen Transparenzmodus, wo dann alles gut durchkommt. Aber dass diese Art von Stimme vom Noise Cancelling nicht erfasst wurde.
Mhm. Aber so. Stimme von anderen hörst du trotzdem nicht. Weil das ist die
genau, wenn sie andere Leute unterhalten haben, das Wort war deutlich gedämpfter, sondern es war diese, ja, die Lautsprecherdurchsage, die ich super verstanden habe. Und da kann man sich jetzt streiten, ob das sinnvoll ist, dass man solche Lautsprecherdurchsagen hört, auch im Zug oder so, weil man weiß, okay, ich muss jetzt gleich raus. Oder ob es eigentlich man ja eigentlich sich abschirmen will. Ich hatte es dann irgendwann, dass ich so hörte ich plötzlich irgendwann ganz leise noch was. Und dann war es, dass ich dachte, warum ist jetzt diese Durchsage so leise? Und vor allem, warum ist die so lang? Bis ich dann irgendwann merkte, dass in der Reihe hinter mir zwei Stewardessen saßen, die sich unterhalten haben.
Ach so.
So, das habe ich habe es wahrgenommen, aber es war so leise, ich konnte es nicht verstehen, was sie. Ja. So, und das dauerte einen Moment. Und deswegen war so, ja, okay, bei Stimmen ist die aktive Geräuschunterdrückung, die haut sie nicht komplett raus. Aber ich sag mal, ne, Leute, die weiter weg saßen, außer direkt in der Reihe hinter mir, da habe ich nichts gehört.
Okay. Hast du Erfahrungen mit der Sony WH-Kopfhörer?
Nee, noch nee, nicht. Okay. Also die hatte die, ich glaube, die Vierer oder so hatte ich mal, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Das ist
schon
ein Zeitchen her. Das ist so ein bisschen mein Referenzpunkt, immer wenn ich probiere, irgendwie einzuschätzen, wie das Noise Cancelling ist bei anderen Kopfhörern. Weil dort finde ich es wirklich super.
Genau, die muss Flo dann einfach mitbringen, wenn er nach Hamburg kommt.
Also bei anderen Tests habe ich gesehen, das sei so ein bisschen schlechter als bei Sony. Ein
bisschen immer, schlechter, okay.
Ja, das ist schon besser, aber so nicht massiv schlecht, also immer noch relativ gut. Dass
die Sony gilt, glaube ich, einfach auch als der Marktführer in dem Noise Cancelling. Das war schon mal Bose lang gewesen, und ich glaube, jetzt ist es einfach die Sony-Kopfhörer.
Ja. Genau. Und ich glaube, der Transparenzmodus ist auch so ein bisschen hinter. Dort ist Apple auch sehr, sehr gut.
Ja, genau.
Mit AirPods Max. Dort sind die, glaube ich, immer am besten. Und Nothing ist auch so ein bisschen drunter. Also beides ist so ein bisschen ist gut, aber nicht top.
Genau, und da muss man, also kann man auch mal einberechnen, ne? Die Nothing Headphone One, die kosten 250, muss ich mal nachgucken, dass ich hier die Preise richtig
im Kopf. 249.
Genau, also in Deutschland sind es 299 Euro, in der Schweiz 259 Franken. Und sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit ja doch auch günstiger als die Sony und die Apple.
Mhm. Ja, 200, also als die neueste Sony sind es 200 Franken günstiger, das ist natürlich schon.
Bequem, sie sind ja. Nicht über längere Zeit hast du irgendetwas bemerkt beim Tragen?
Nee, also ich finde, es sind angenehm zu tragen. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, hier, jetzt beim Rumsitzen geht's, aber ich war letztens spazieren, es waren so 20 Grad und es wurde dann nach 20 Minuten schon echt warm unter den Ohrpolstern.
Das ist ein Kunstleder-Ohrpolster, gell? Das ist halt immer so ein bisschen. Und der Klang ist eben, es ist so neutral.
Ich finde den Klang gut. Also ich verstehe, er ist sehr präzise. Ich verstehe Sachen, die ich sonst teilweise nicht gehört oder verstehe, höre Sachen in Songs, die ich sonst nicht gehört habe. So einzelne, Paukenschläge im Hintergrund, so ungefähr, die sonst gerne untergehen. Ich finde es angenehm und wenn man da ein bisschen mehr von Sachen haben will, gibt es halt in der zugehörigen App von Nothing zwei Equalizer, ich sag mal, einen für Dummies und einen für Fortgeschrittene, wenn man da an den 8 Frequenzbändern rumschrauben will. Und was sie auch noch haben, wenn einem der Bass zu wenig ist, so ein Bass-Enhance-Modus. Den habe ich gleich angeworfen, weil ich fand den, wenn man das ein bisschen hochdreht, war mir das angenehmer. Das mir, ohne den war mir der Bass zu schwach. Der hat 5 Stufen. Ich habe ihn auf die Mitte gestellt, weil wenn man jetzt 4 oder 5 auswählt, da wurde er mir dann zu stark.
Okay. Und was kostet die Dinger?
300 Euro, 260 Franken.
Ja, auch nicht günstig.
Nein, aber das ist schlecht. Also, Linus Tech Tips hat es noch testen, jetzt wirklich auch testen lassen von so einem Audio-Unternehmen, was auch immer. Weißt du, so mit Frequency Response und so. Und dann haben sie, es ist jetzt nicht perfekt, aber es ist relativ okay. Und dann haben sie so ein Profil gemacht, wo du kannst mit QR-Code kannst du es quasi reinladen und dann hast du das Equalizer-Profil, dass es nachher flat ist.
Ah, geil.
Also dass es nachher wirklich neutrale Kopfhörer sind und das kannst du halt machen mit so einem, wenn du ein gutes App hast. Oder?
Ja.
Das ist schon, für das finde ich für 250 Franken, ist eigentlich recht fair.
Cool, klingt gut.
Hey, was kostet ein Sony-Kopfhörer im Vergleich den neuen, der WH?
450.
Ah, okay. Holy. Ja doch, 200 Stutz.
Also 200 Stutz mehr eben.
Das ist schon krass. Ja. Ach krass, ich meine 300 Stutz mit. Könnt ihr noch kurz über das Fairphone 6, kannst du auch noch kurz etwas sagen? Hast du ja ein Review gemacht? Das ist ja, von denen kommen ja nur alle paar Jahre neue Iterationen und das sieht jetzt aus so, meistens sind es ein rechter Kompromiss, habe ich das Gefühl, bei diesen Fairphone. Und da sieht jetzt so noch ein recht solides Gerät aus.
Ja, Fairphone will sich ein bisschen ändern, eine neue Zielgruppe erschließen und ich sag mal, haben sich ein bisschen von dem Öko-Touch beim Design entfernt. Bisschen mehr in so eine schickere Designrichtung gegangen. Ne, Leute ansprechen, denen es nicht nur um die Nachhaltigkeit geht, sondern die dann auch dieses Gerät schick finden. Was natürlich weiterhin nachhaltig ist, weiterhin sich leicht reparieren lässt zu Hause. Kannst Ersatzteile kaufen. Und zum Reparieren musst du ein paar Schrauben lösen. Dann funktioniert das. Und es gibt jetzt auch Zubehör, was man hinten anschrauben kann. Hat mich ein bisschen an das CMF-Phone von Nothing erinnert. Da kannst du ja auch Zubehör hinten festschrauben. Das geht jetzt auch beim Fairphone 6. Da gibt es eine Kreditkartenhalterung, so ein Fingerloop, also wo man deinen Finger reinstecken kann. Und so ein Lanyard, mit dem du dir das Gerät umhängen kannst. Und die Sachen lassen sich auch kombinieren, dass du sozusagen durch die Schrauben die verschiedenen Sachen hinten anbringen kannst. Okay. Und ist von der Ausstattung her ein sehr gutes, nutzbares Mittelklasse-Smartphone. Kostet ein bisschen mehr als andere Geräte mit einer ähnlichen Ausstattung von anderen Herstellern. Dafür hast du halt ein nachhaltiges Gerät, was du selber reparieren kannst und mit dem Versprechen von 8 Jahre Software-Support. Wobei das der Punkt ist, ist bei Fairphone ein bisschen hakt. Die brauchen bisher verdammt lange, also auch für die älteren Geräte, bis denn die Software-Updates da sind.
Aber immerhin 8 Jahre, was ist der Standard bei Android-Phones?
Es hat sich jetzt ein bisschen erhöht. Ich glaube, Google sind 7 Jahre.
Gleich, okay.
Ja. So, Samsung ist auch bei den 7 angekommen. Dann gibt es ja jetzt von der EU die Vorgabe, dass du, glaube ich, 5 Jahre mindestens haben musst. Und dann ja auch noch die Unterscheidung zwischen Android-Version und Sicherheitsupdate,
ja, genau.
Also beim Nothing Phone, das vorgestellt wurde, da sind es 5 Android-Updates und 7 Jahre Sicherheitsupdates.
Das sollte länger.
So lange habt ihr dann meistens
ja, aber genau.
Gar nicht. Oder?
Genau, und aber das ist ja auch die Idee dahinter, dass ich jetzt, selbst wenn die Leute diesen Zeitraum nicht voll ausreizen, ja, sie aber ihre Telefone im Durchschnitt länger benutzen als bisher. Und da hat sich ja auch in den letzten Jahren der Nutzungszeitraum schon erhöht. Also dass sich das von, ich weiß es nicht mehr, ne, dass es dann im Durchschnitt 2 Jahre waren, das sind es inzwischen im Durchschnitt 2,5 oder 3 Jahre geworden.
Mhm. Das ist schon immer nur wenig, aber ja, so ist es halt bei dem Telefon. Ich bin ja nicht besser.
All Jahr, wenn es
ja, so ich, ne, die meisten Hersteller stellen jedes Jahr ein neues Telefon vor.
Das ist so, ja. Außer der Fairphone, die man, was haben sie für einen Rhythmus? 3 Jahres, 4 Jahre?
2 Jahre. Fairphone hat einen 2-Jahres-Rhythmus.
Krass.
Den haben sie einmal unterbrochen, als sie das Fairphone 3 Plus rausgebracht haben, aber ansonsten sind sie sehr konsequent bei einem 2-Jahres-Rhythmus.
Ja, gut. Okay, gut. Komm, dann würde ich sagen, gehen wir eins weiter. Wir haben ja noch ganz, ganz viele News und wir reden noch über Apple und ihre Apple Intelligence, ihre AI, ihre eigene. Möglicherweise kommt jetzt die gleich nicht von ihnen selber, dass man weicht da möglicherweise auf Alternativen aus. Gibt es da Gerüchte, Samuel?
Genau, genau. Also da geht schon ein Disclaimer, weil du hast es schon gesagt, es sind Gerüchte, es ist nichts Offizielles. Das stammt aber von Mark Gurman von Bloomberg, das ist so der bekannteste Apple Analyst, Leaker, keine Ahnung, wie man dem sagt.
Was, da bist und, nicht du? Wieso reden wir
nicht? Nein, sorry, ich habe leider keinen direkten Draht zum Team. Ich arbeite da. Aber der liegt wirklich recht selten falsch und hat halt auch interne Quellen und meistens stimmt das dann wirklich, was der halt so schreibt. Und genau, das Gerücht besagt eigentlich, dass Apple sich in Gespräch befindet mit 2 führenden KI-Firmen und dass die Siri, also die neue Siri, die in Entwicklung ist, das LLM von Anthropic, das sind die, die Claude programmieren, also der Chatbot Claude, oder von OpenAI, das sind die hinter ChatGPT, kennen sicher alle. Also das Siri ist Sprachmodell von einem von diesen 2 als so Herzstück, als Hirn bekommt quasi. Und jetzt, ich muss vielleicht schnell ein bisschen ausholen, damit man versteht, warum das überhaupt wichtig oder speziell ist. Also Apple hat ja vor einem Jahr ihre KI-Offensive vorgestellt, was sie so Apple Intelligence nennen. Und seit dort sind so ein paar Features, haben sie es auch wirklich ausgerollt, die sind mittlerweile da. Aber erst so kleine Sachen wie weißt, so Zusammenfassungen von Mails oder irgendwelche generierten Emojis und so Geschichten. Aber das Wichtigste ist immer noch nicht da, was sie eigentlich versprochen haben, nämlich die neue Siri. Siri ist ja bis jetzt schon so ein bisschen dumm wie Brot, muss man einfach sagen. Okay. Und die neue soll halt endlich etwas können. Und konkret soll sie eigentlich wie so eine KI-Agentin sein, wo mit dem persönlichen Kontext von deinem Telefon, also weißt du, die liest dann all deine Mails und so, passiert aber alles lokal, das heisst, datenschutztechnisch geht das auch. Und kann halt dann mit dem Sachen beantworten, also Fragen beantworten oder auch Aufgaben erledigen. Also zum Beispiel einen Termin machen, wenn deine Mami am Flughafen nachkommt, zum Beispiel. Das war mindestens das Versprechen gewesen. Und die Idee war, dass sie für das halt ein eigenes LLM, also ein Sprachmodell, Large Language Model, programmieren, wo dann die Siri drauf läuft. Und das hat halt damit zu tun, dass Apple immer so die komplette Kontrolle will über die ganze Kette von der Experience, also Hardware, Software und dann soll es noch auf eigenen Server laufen, damit sie halt auch Kontrolle über Daten haben und können Datenschutz garantieren, ist ihr Argument.
Ja, so kann man es auch sagen.
Moment, also, nein, ich finde, nein, da ist wirklich etwas dran. Also, die haben es da auch extrem transparent gemacht. Also Open Source, also, du kannst das wirklich anschauen. Und das haben auch viele Experten angeschaut und haben gesagt, das verhebt wirklich, also deine Daten kann niemand lesen, kann auch Apple halt nicht lesen, wenn du Anfragen an die KI schickst zum Beispiel. Und das ist schon ein USP. Genau, jetzt, die hätte eigentlich sollen das ja kommen, die neue Siri mit dem LLM, im Frühling, glaube ich sogar. Aber das ist offenbar noch nicht so ausgereift, wie Apple das gerne hätte und auch weniger leistungsfähig als Konkurrenz. Und darum hat jetzt, glaube ich, der Craig Federighi, das ist so der Softwarechef, hat dann irgendwie die Notbremse gezogen und hat den Launch um mindestens ein Jahr verschoben auf 2026. Was natürlich so im momentanen Umfeld schon relativ schlecht ist, weil alle anderen entwickeln ja extrem viel und sehr schnell und es geht mega vorwärts. Und das war auch sehr ungewöhnlich, weil normalerweise stellt Apple eigentlich nicht unfertige Produkte vor oder mindestens brechen sie ihre Release-Termine höchst selten und schon gar nicht mehr ein Jahr. Genau, aber eben, es geht auch so aus, dass sie irgendwie auf Probleme gestoßen sind oder einfach ihre KI-Abteilung nicht so gut ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Bloomberg schreibt auch, dass interne Tests zu ihnen halt gezeigt haben, dass eben Claude und ChatGPT viel besser sind als ihr eigenes LLM, also wo auf dem momentanen Stand. Und darum eben haben sie jetzt quasi, erwägen sie den Strategiewechsel, dass sie sagen, ja, ist gut, wir sind eigentlich unfähig und kaufen sie stattdessen jetzt ein.
Also der, wenn ich jetzt Devil's Advocate spiele, zum anderen Argument aufnehmen, könnte es auch sein, dass Apple halt nicht so schnell lernt, wie andere, gerade weil sie den Datenschutz ernster nehmen als andere.
Auf jeden Fall, ja.
Wo halt eben alles nehmen, was ihnen zur Verfügung steht, um ihre Modell zu trainieren, während Apple das offenbar nicht macht.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie tun ja schon auch, also sie haben auch aus dem Netz Daten geholt, um das zu trainieren. Ist irgendwo, habe ich mal irgendwo gelesen. Also da sind sie auch nicht heilig. Ich weiß nicht, ob es wirklich an dem liegt. Und
okay.
Das andere oder mit dem Datenschutz, also ich komme da gerade dazu, also sie haben jetzt wie mit diesen zwei halt Gesprächen angefangen und haben also schon Testmodell bestellt. Anscheinend ist Anthropic im Moment so der Favorit, aber man muss auch sagen, es ist noch nichts entschieden. Also die können auch immer noch ihre Meinung ändern und sagen, nein, wir machen es jetzt doch mit unserem eigenen Modell, aber es läuft so ein bisschen darauf raus, dass sie einkaufen. Und eben, sie haben so Custom-Test-Versionen bestellt von den zwei. Und die sind eben nötig, weil Apple will nicht einfach LLM quasi auf deren ihren Server betreiben, also von Anthropic oder von OpenAI, sondern sie möchten die Sprachmodelle auf ihren Server laufen lassen, mit Apple-Chips, wo sie Kontrolle drauf haben, wo sie eben auch die Verschlüsselung können garantieren und so weiter. Und das funktioniert, also es ist wie unabhängig davon, wie gut das Sprachmodell ist. Also du könntest schon ein gutes Modell entwickeln und das auf diesen Server laufen lassen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es an dem liegt, dass sie langsamer sind. Oder? Genau, und so wenn sie halt die Kontrolle über Daten haben und dann eben ist das wieder verschlüsselt und das ist halt so der USP, wo sie ja bei der Vorstellung auch mega betont haben und wo sie auch abhebt von anderen, weil wenn du auf ChatGPT gehst und so weiter, dann deine Anfragen, deine Profile, das wird alles aggregiert. Oder?
Hey, aber und, das zeigt, also weißt du, das mag ihre USP sein, aber ich meine, es ist nicht wirklich ein USP, habe ich das Gefühl, weil das zeigt ja gerade, hey, die Leute brauchen all das Zeug, das ist eine völlig Schnuppe. Oder?
Genau.
Was mich interessiert, was würdest du sagen, wie kommunizieren sie das, wenn sie es würden nutzen?
Garantiert
auf keiner Folie wird doch dort noch
nein, nicht, nein. Also vom Alter wird gar nicht mehr der Rede sein. Sie werden einfach sagen, wir haben jetzt das und das und es ist mega toll für euch Nutzer, weil das ist die beste Lösung, die es im Moment auf dem Markt gibt.
Genau,
und wir
aber würdest du sagen, das Beste. Sie nennen Anthropic oder so? Das würde mich interessieren.
Heißt, ja, ich denke schon.
Schon, ist cool. Okay.
Ich denke, um das kommen sie nicht
mehr. Wer es reicht genug?
Genau, also sie haben ja auch jetzt schon ChatGPT also genau, integriert, ja. Im Sinne von, du kannst ja ChatGPT-Anfragen stellen über iPhone und auch direkt über Ziri, aber Ziri selber, die hat halt so auf dem eigenen LLM laufen, das ist ja wieder der Unterschied. Und ja, eben, also das Problem ist noch ein bisschen, weil halt jetzt die sollen auf den eigenen Server laufen und das auf Mac-Chips soll laufen, das ist gar nicht so einfach, glaube ich, weil die sind zwar schon gut, aber halt für keine Berechnungen niemals so leistungsfähig wie die von Nvidia, also die Tensor Cores. Und ich weiß nicht, auch bis jetzt haben sie haben so eine die Private Cloud Compute KI, also das Level, wo du quasi musst etwas in ihre Cloud schicken, das ist bis jetzt auch wirklich nur für Apple-Apps verfügbar und nicht für Dritt-Apps. Im Gegensatz zu der lokalen KI. Und man vermutet eben auch, dass damit zu tun hat, dass ihre Server das gar nicht verkraften bis jetzt. Und ich bin schon gespannt, wie sie das machen sollen, wenn sie jetzt noch ein grösseres LLM und so müssen auf dem betreiben, wo auch nicht für das entwickelt worden ist ursprünglich. Also das wird schon spannend. Ja, und eben, es ist halt auch intern so ein bisschen, das kriselt jetzt, glaube ich, recht wegen dem, weil natürlich die Leute, die Ziri entwickeln, die fühlen sich so ein bisschen vor den Kopf geschossen, oder jetzt, die arbeiten da und sie sind jetzt so ein bisschen Zündenböcke, so, ja, sind einfach zu schlecht und wir kaufen jetzt etwas ein.
Ja, schon. Was,
ja, ich weiss nicht, ob es so ist, oder ob sie einfach zu wenig Ressourcen haben, oder einfach zu langsam, oder zu spät angefangen haben. Und ja, jetzt ist irgendwie so ein recht führender Ziri-Experte, der Tom Gunter, ist anscheinend gerade gegangen, und so ein komplettes Team, wo für die Entwicklung von KI auf Apple-Chips zuständig ist auch gegangen. Und das wäre schon ein herber Rückschlag, wenn jetzt Apple das nicht könnte mit dem eigenen LLM machen.
Ja, das wäre wirklich, weil, also man muss auch sagen, ja, also historisch betrachtet, Apple ist ja selten der Innovator gewesen. Es ist jetzt ja nicht so, dass es neu wäre, dass Apple nicht der Erste ist mit dem besten LLM auf dem Markt. Aber wenn er dann gekommen ist, dann ist er meistens der Beste gewesen.
Ja,
oder
genau.
Zumindest einer von den Besten. Und ich glaube, das steht ein bisschen auf dem Spiel, oder? Die ganze Reputation, dass das, was jetzt muss kommen, das muss verdammt nochmal verheben.
Also ich würde das relativieren. Ich finde, sie sind bei vielen Sachen auch noch nicht die Beste gewesen. Es ist mehr, die Integration ist meistens die Beste gewesen, oder?
Genau.
In Hardware. Und das kann natürlich auch jetzt da so sein. Und ich finde auch, für mich so als Konsument, muss ich auch sagen, hey, mir ist das eigentlich egal, solange sie ihre Datenschutzversprechen so einhalten können, bin ich einfach froh, wenn ich den besten Chatbot bekomme. Was eigentlich da sein ist, dass es dann die Geräte ein bisschen teurer macht, als wenn sie es selber entwickeln, weil wenn sie das einkaufen, dann zahlen sie ganz sicher Lizenzgebühren, besonders wenn sie es auf eigenen Server betreiben wollen, weil dann zahlst du auch nicht mit Daten. Also dann hat halt Anthropic und OpenAI kann eben dann kein Profil erstellen und mit dem irgendetwas machen, sondern sie müssen einfach ihre Chatbots zur Verfügung stellen. Das heisst, Apple wird für das sicher etwas zahlen und die Kosten, die werden irgendwie abgewälzt nachher auf uns als KonsumentInnen. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich, also ich habe es lieber, wenn ich zahle mit dem Portemonnaie und mein iPhone kostet halt ein bisschen mehr, statt dass nachher meine Daten da irgendwie verwendet werden. So.
Ich bin sehr gespannt, ob sie einfach das es kommt halt darauf an, wie sich das AI jetzt entwickelt. Oder? Momentan ist es immer noch der Heilsbringer und wenn es dann wirklich so ist, dann es wirkt einfach schon langsam so, als hätten sie das ein bisschen verschlafen oder einfach könnten sie es nicht mithalten. Und das ist nicht wirklich ein Wunder, ob sie es dann einfach genau wie der Luca sagt, gleich eine Lösung machen, die dann einfach für alle gleich die beste ist, weil es einfach schön integriert ist und dann sind sie halt wieder zwei Jahre spät und nutzen irgendeinen anderen, wo dann die Leute eh nicht checken, weil Apple ist Apple. Da bin ich recht gespannt, wie sich das wird entwickeln.
Wenn es läuft wie bei der Smartwatch, hat Apple alles richtig gemacht. War ja damals auch, es gab die Gerüchte um die iWatch, alle anderen haben Smartwatches rausgebracht und Apple kam als letzter und dominiert den Markt, obwohl die Uhr nur mit dem iPhone nutzbar ist.
Ja, genau. Ja, kann man schauen. Also, dann haben wir eine weitere News und die geht um RTL und Sky.
RTL
Geld ausgegeben und hat sich Sky geschnappt.
Ja, genau. RTL sortiert die deutsche TV-Landschaft ein bisschen neu durch. RTL übernimmt Sky Deutschland und damit wachsen zwei grosse Medienmarken samt ihren eigenen Streaming-Plattformen zu einem grossen zusammen. Was auch klar ist, das betrifft auch Schweizer Abonnentinnen und Abonnenten, weil die Vereinbarung, die man da gemacht hat, die betrifft explizit die gesamte Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, was das konkret heisst. Ist wie so halb klar, halb nicht klar. Klar ist zum Beispiel, man würde im Moment, wenn man RTL Plus und Sky zusammennimmt, also Sky aus der Dachregion, wird man auf etwa 11,5 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten kommen. Zum Vergleich, Netflix, der grosse, fast der Branchenprimus, der zählt im Moment 15 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Also mit 11,5 bist du da ein riesengroßer Fisch im deutschsprachigen Raum. Ich kann jetzt eigentlich Branchenprimus sagen, aber ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, weil Amazon Prime vor allem halt in Deutschland, gerade im deutschsprachigen Raum, mit seinem Prime-Angebot dürfte wahrscheinlich noch ein bisschen grösser sein, schätzungsweise so um die 20 Millionen. Dort ist halt immer dann die Frage, wie viel nutzen tatsächlich Prime-Video-Streaming-Angebot und wie viel haben halt einfach Prime nebenbei laufen, weil sie halt auf Amazon vor allem bestellen. Oder Amazon ist ja in Deutschland ein bisschen wie das Galaxus in der Schweiz, halt die grosse Online-Händler. Naja, was weiß man? So viel weiß man nicht einmal, weil das Problem ist, wenn RTL das jetzt macht oder was RTL jetzt da mit dieser Übernahme macht, ist, man muss warten, bis das auch von der Wettbewerbs- und Medienbehörde abgesegnet und genehmigt wird. Und das geht halt noch ein Jahr etwa bis 2026. Das heisst, bis dahin tut man noch gar nicht gross kommunizieren, was dann die genaue Folge wäre. Weil was nützt das jetzt schon zu kommunizieren, wenn es dann am Schluss alles abgelehnt wird, dann hat man einfach mal kommuniziert für gar nichts. Man wartet das einfach ein Jahr. Kann man im Moment vor allem viel spekulieren, was es bedeutet, wenn RTL und Sky sich zusammentun. Der Preis, den weiss man, der belauft sich sicher mal auf mindestens 150 Millionen Euro.
Das klingt jetzt noch so wenig, wenn man so schon mal selber Namen gehört, oder?
Ja. So. Also wenn man das jetzt zusammen, also man muss es halt ein bisschen in Relation sehen. Also 150 Millionen ist sicher mal der Anfangspreis und dann kann es noch Zusatzzahlungen von bis zu 377 Millionen geben, je nach Entwicklung vom Aktienkurs bis in einem Jahr von der RTL-Gruppe. Aber stimmt schon, was Sie sagen. Ich sage mal, die Relation, im internationalen Business ist das schon fast irgendwie aus der Portokasse gezahlt. Ich habe aber auch noch probiert zu schauen, ja, kann man das sonst noch irgendwie ein bisschen einordnen? Und tatsächlich habe ich, also ich sage mal, das Nächste, was man vielleicht daran anbringt, ist der Kauf von der RTL Group selber durch Comcast im Jahr 2018. Comcast ist so eine grosse auch amerikanische Kabelfernsehfirma, die unter anderem NBC Universal gehört. Sky Gruppe, wo halt in Europa vor allem tätig ist. Und die haben Sky Gruppe damals für 40 Milliarden Euro gekauft im Jahr 2018. Das heisst Sky Deutschland, Sky UK, Sky Italien. Also Sky Deutschland ist Sky Dachregion, UK und Italien. Und UK und Italien sind die zwei grossen Pferde in der Sky Group. Und Sky Deutschland ist so ein bisschen so noch der verschupfte kleine Brüder, Cousin, wo du irgendwie auch noch ein bisschen mitnehmen musst. Auch wirklich gerade im Verhältnis dazu. Und das merkt man jetzt auch, weil genau die Sky Deutschland wird ja abgestoßen vom Comcast. Die sind zum Schluss gekommen, dass das nicht gross genug ist. Wenn man das jetzt aber rechnet, 40 Milliarden US-Dollar hat das hure Sky gekostet. Damals, als man das übernommen hat, im Jahr 2018, hat die Sky-Gruppe 23 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gehabt. Das heisst, im Schnitt sind das etwa 1700 Euro pro Abonnentin und Abonnent. Und wenn man das jetzt schaut, was kostet, was ist es mit diesen 150 Millionen bis 527 Millionen für Sky Deutschland, dann sind wir bei 13 Euro.
Oh, shit.
Im Worst Case, also beziehungsweise 13 Euro, wenn es der tiefste Preis ist, 46 Euro im Besten.
Aber Sky also, Deutschland gehört jetzt Comcast?
Sky Deutschland also, gehört im Moment der Sky-Gruppe und ja. Sky-Gruppe gehört okay. Comcast. Und Sky-Gruppe tut jetzt quasi, oder beziehungsweise Comcast tut jetzt Sky Deutschland abstoßen. Man behaltet sich einfach Sky UK und Sky Italien, weil die machen offenbar noch genug Geld für sie. Aber Sky Deutschland ist einfach ein Klotz am Bein, wo Geld verliert und das stoßt man jetzt ab und das geht in die Arme von RTL zu einem Schnäppli-Preis, was auch halt einfach wiederum zeigt, wie ein schwieriger Moment der Markt für Sky ist. Ja.
Es ist halt auch ein Unterschied, weil weißt, der Summen ist so gering, weil man jetzt vergleicht mit all diesen amerikanischen Übernahmen von was haben, Paramount oder Interschied. Weil die halt, nehme ich an, einfach mega viele populäre Marken haben und Sky hat natürlich mega wenige Eigenproduktionen, die vermutlich wertvoll sind, oder?
Absolut. Also Sky Deutschland hat ja sogar letztes Jahr aufgehört, Eigenproduktionen zu produzieren. Man produziert einfach ein links und rechts mit, aber Sky selber ist ja, ich sag mal, in Europa so lange the home of HBO gewesen, wo sicher ein grosser Treiber ist. Das habe ich auch im Interview mit dem Sky-Chef so mehr oder weniger bestätigt bekommen. Er hat das natürlich nicht ganz so explizit dürfen sagen oder zumindest wenn, dann nur off the record. Aber grundsätzlich, HBO ist ein riesen Treiber für Sky und HBO hat ja angekündigt, in Deutschland zumindest ab nächstes Jahr auch mit seinem eigenen Streaming-Dienst, wo all paar Monate seinen Namen wechselt. Im Moment ist es, glaube ich, HBO Max wieder.
Noch nicht. Ich glaube, es ist erst jetzt dann irgendwann wird
es. Also, sie haben angekündigt, dass es wieder HBO
ist.
Auf jeden Fall HBO natürlich der grosse und das grosse Streaming, einfach der grosse TV-Studio und Kabelfernsehbetriebe, wo Game of Thrones macht, wo Last of Us macht, wo House of the Dragon, Succession und was nicht. Also,
prestigeträchtige Projekte.
Voilà, Sopranos, glaube ich, früher, oder? Ist auch.
Ich habe wieder am Schauen. Grossartig.
Es ist natürlich, der HBO ist einer von diesen grossen Treibern. Und jetzt ab nächstes Jahr wollen die selber durchstarten. Also auch das drückt den Wert von Sky.
Das haben sie dann nicht mehr?
Nein, das haben sie dann nicht mehr. Beziehungsweise, das haben sie dann wirklich nicht mehr.
Weil ich jetzt gerade sagen, ich kenne mittlerweile tatsächlich einige, die Sky nutzen, weil sie sozusagen ein Bundle, wo sie verschiedene Sachen haben, recht attraktiv, auch mit dem Preis. Aber klar, wenn sie noch die HBO verlieren, lüht das Uhr noch wert.
Mega. Ja. Side-Question. Was zum Teufel hat Sky Deutschland produziert? Was sie jetzt nicht machen?
Das Boot, glaube ich.
Das Boot?
Eine Serienversion von Das Boot.
Geil.
Was haben sie
gemacht? Das habe ich sogar.
Das ist eine Schweizer Serie.
Bei Zucker haben sie mitproduziert, genau. Also in der Schweiz.
Natürlich, Sky, genau.
Dann, wie heisst das? Das Babylon irgendwas. Babylon, Deutschland, Babylon, Berlin oder so etwas. Ist doch nur so eine deutsche. Irgendetwas mit Babylon, ich weiß nicht mehr genau was.
Babylon, Berlin ist es.
Babylon, Berlin, danke. Babylon, Berlin. Das haben sie.
Gute Serie. Death Stranding.
Aber Babylon Berlin war immer zusammen mit der ARD auch in Deutschland und dann lief es zuerst bei Sky und keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr später konnte man das dann
oder
bei der ARD schauen.
Das hat so die Strategie, weil wahrscheinlich auch für Sky Schweiz, oder man hat Zucker nicht allein produziert, man hat das ja auch zusammen mit anderen produziert, das wäre wahrscheinlich einfach viel zu gross, viel zu teuer, um für Sky so etwas allein zu produzieren. Sky in Deutschland hat vor allem halt viele beliebte Sportrechte im Moment noch. Also die Formel 1, die deutsche Bundesliga, Konferenz und so weiter. Ich glaube, Premier League hat es auch.
Nee. Also es hat sich ja gerade geändert. Also Premier League haben sie ja auch immer noch.
Ja.
Weiß ich jetzt gerade nicht, in welchem Umfang. Aber es gab ja jetzt im letzten Winter hat da war neue Rechtevergabe für die Bundesliga in Deutschland. Das sind ja immer, die werden immer für 4 Jahre vergeben, die Pakete. Und da hat Sky jetzt ab der nächsten Saison, also ab der jetzt im August startende Saison, die Konferenz verloren.
Stimmt,
am Samstag,
die ist jetzt
auf
der Zone, gell?
Und das war immer sozusagen das, genau, die ist jetzt bei der Zone.
Ja.
Und das war immer so ein bisschen so das Vorzeigeding auch für die
Für Sky, einfach fürs Sportrecht.
Für die Bundesliga in Deutschland. So, die haben jetzt noch die Einzelspiele am Samstagnachmittag und auch am Samstagabend das Topspiel sind noch bei Sky, aber diese Konferenz nicht mehr. Und gibt, glaube ich,
ist krass.
Oder habe häufig Beschwerden gehört, dass sozusagen dieser Samstagnachmittag mit den Paarungen und den Teams, die da spielen, die jetzt inzwischen in der Bundesliga unterwegs ist, dass so oft es ist eher langweilige Spiele sind, wo man jetzt nicht so. Wenn man jetzt nicht gerade Fan von dem Team ist, jetzt nicht denkt, oh geil, das muss ich mir angucken.
Ja.
So. Und ja, die Eishockey-Lizenz von der Schweiz nehmen, die jetzt das SRF nicht mehr abstoßen, weil sie wieder sparen müssen.
Genau.
Und sie haben natürlich MySport, läuft das nicht auch über Sky? Ich weiß ja gar nicht.
Du kannst im Fall über Sky abonnieren, also du kannst es wie über Sky schauen, aber du abonnierst dann schon das MySport. Aber ja, du kannst auch Sky, innerhalb von der Sky-App dann aufs andere Zugriff. Ich glaube, du kannst auch innerhalb von der Sky-App auf der Zone, das ist ja so das Ding, was Sky
Datsun,
da
bitte,
macht.
Datsun,
Datsun, Datsun, Datsun. Ich habe es lange wirklich Datsun gesagt. Ja, nein, also Sky Schweiz im Gespräch, ich habe dich auch gefragt, wie sieht es bei uns in der Schweiz aus? Und die hat gesagt, ja, sie sind im Gespräch mit Warner Bros. Wegen HBO, dass es auch nächstes Jahr noch bei Sky Schweiz zumindest bleibt. Sie sagen, recht zuversichtlich gewesen, was das jetzt nach dem ganzen Überdamm-Ding bedeutet. Who fucking knows?
Aber Sky Schweiz gehört mit
gehört zu der Dachregion, ja, genau.
Ja, genau, eben.
Das gehört zu der Gruppe.
Okay.
Mit dem Päckchen. Also es wird auch sie betreffen, um wie genau, wie gesagt, das Konkreteste, was man weiß, habe ich gesagt, alles andere ist im Moment up to speculation und wir werden ein Jahr warten, bis das alles
lässig. Alles bitte noch mehr verteilen, damit alles komplizierter wird. Lässig, genau. lässig. also kommt dann noch die letzte News, geht um Microsoft, wo mal wieder ganz viele, wo gleichzeitig kommuniziert die beste Pipeline seit Jahren und es sieht alles mega gut aus, aber gleichzeitig werden massenweise Leute entlassen. Und wirklich auch konkrete Sachen, Games, die sie schon gezeigt haben, wo sie stampen, gell, Tommy?
Ja, genau, ich habe jetzt noch parallel ein bisschen gesucht, was ich noch dazu finde, weil es ist eine relativ neue Meldung und wir haben es nicht so gut vorbereitet, darum, falls wir Fehler machen, bitte verzeiht uns das. Aber es ist frisch aus der Newspresse sozusagen. Microsoft hat insgesamt, glaube ich, über 9000 Leute entlassen. Und das ist ein paar Prozent der gesamten Workforce. Ich glaube, es hat 220'000 Leute beschäftigt weltweit oder so. Irgendetwas. Kann man sich ausrechnen. Also gleich relativ viel. Und die Gaming-Branche hat es recht stark getroffen. Und ich habe jetzt geschaut, ob es irgendwie noch neue Entwicklungen hat gegeben, weil es ist so stufenweise ist immer noch etwas dazugekommen, Aber Stand jetzt, Donnerstagmorgen, wo wir das aufnehmen, habe ich jetzt nichts Neues gesehen. Ich gebe schnell eine Zusammenfassung, was alles gestorben ist jetzt in den Entlassungen. Also,
können wir wieder so einen Trauermarsch einblenden?
Es sind mehrere Games gecancelt worden. Oh, ich glaube, das Krasseste ist vielleicht Perfect Dark. Für die Perfect Dark nicht kennen, das ist ursprünglich ein Spiel von Rare gewesen. Rare war so der Vorzeigeentwickler auf dem Nintendo 64. Ist dann während der GameCube-Ära von Microsoft aufgekauft worden und dann hat man das Gefühl gehabt, sie haben seitdem nicht wirklich gewusst, was mit dem Entwicklerstudio machen. Und jetzt haben sie... Es hat ja... Perfect Dark hat es... Wie hat es auf der Xbox 360 geheißen, wo es rausgekommen? Es hat doch auch eins gegeben, oder?
Ja.
Yeah. Aber so mittelmässig angenommen worden von der Kritik und Fans und so.
Ja, ich mir fällt es gar nicht mehr nie, wie es gegeben hat, ja.
Aber es hat immer mal eins gegeben. Aber seitdem hat es nichts mehr gegeben von Perfect Dark und das ist jetzt gleich schon wahrscheinlich 20 Jahre her, nehme ich mal an. So plus minus. Dann, ja. Und das Perfect Dark, der Reboot, haben sie vor 6 Jahren angekündigt. Und letztes Jahr hat es einen Trailer gegeben, einen ersten Gameplay-Trailer. Und der Phil Spencer hat dann noch gesagt, ah, ja, vor ein paar Monaten hat er gesagt, ah, ja, ich habe das Entwicklerstudio besucht. Es läuft gut und es ist super Fortschritt, ich freue mich drauf, die Fans können sich darauf freuen und jetzt ist klar, Perfect Dark ist tot. Und anscheinend, der Gameplay-Trailer, den man letztes Jahr gezeigt hat, ist wirklich Bullshit gewesen. Es war kein Gameplay gewesen.
Ah, wirklich? Einfach,
ja.
Weil wir anscheinend. Ich weiss, wir haben auch noch darüber diskutiert, weil das hat schon sau gut ausgesehen.
Mega.
Und es war absolut suggeriert gewesen, dass es Gameplay ist.
Und anscheinend war das alles fake. Nein,
das ist wieder mal.
Und genau, das Spiel ist entwickelt worden von The Initiative, wo eigentlich gegründet wurde bei Microsoft, um das Projekt zu entwickeln. Und The Initiative ist, sie anscheinend mega viel renommierte Entwickler gewesen, die sie aus verschiedenen Studios geholt haben. Und es hätte so das neue Prestige-Studio von Microsoft sollen werden. Und die waren an Perfect Dark dran gewesen, und er ist irgendwie die Entwicklung schief gelaufen, ist nicht so gelaufen, wie man wollte. Dann hat man Crystal Dynamics mitgeholt, wo unter anderem Tomb Raider an diesen Reboots mitgearbeitet haben. Und anscheinend hat das auch nichts gebracht und jetzt ist das Projekt gecancelt worden. Und eben, die Initiative wird geschlossen, das Studio gibt es nicht mehr. Die Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics ist beendet worden und Perfect Dark ist tot.
Das ist krass. Aber ja. Gut, ja, wenn es nur ein Fake Trailer war, dann sieht man, dass schon ein Problem rum waren. Ja.
Ich glaube, das war wirklich Development Hell. Aber
das immer noch gibt. Ey. Ich habe gemeint, ja. Das hat aufgehört. Wirklich mit dem Zeug hat man aufgehört, habe ich gemeint.
Was mit Development Hell?
Nein, das stimmt doch. Nein, aber dass man einfach so Fake Trailers macht.
Aha, so.
Also weißt dass du sie zusammenbastelst, das ist ja klar. Das
dass immer so ein bisschen umdoktert ist, dass es gut aussieht. Aber anscheinend ist das wirklich grösstenteils einfach nichts gewesen.
Nein, das ist
einfach nichts. Everwild ist auch gestorben. Das wird wahrscheinlich den meisten Leuten nichts sagen. Aber ich habe mich persönlich sehr darauf gefreut. Das ist ein Rare-Spiel. Von Rare haben wir es ja vorhin gehabt, die ursprüngliche Entwickler von Perfect Dark. Und die haben es auch vor schätzungsweise 5-6 Jahren mal gezeigt in einem Trailer. Das war so ein mega schöner Trailer, so eine verträumte Landschaft mit ganz komischen Fabelwesen, also so komischen Tiere, die ein bisschen, nicht wirklich wie Tiere aussehen, so ein bisschen magische Geschöpfe. Und es war irgendwie nie klar gewesen, was es für ein Spiel ist. Man hat gemunkelt, dass es irgendwie Open World ist, vielleicht so ein bisschen Zelda-mässig. Und da hat es, glaube ich, so nur ein oder zwei Updates gegeben in den letzten 2 Jahren. Und jetzt ist schon klar, das Spiel ist auch tot, das wird nie rauskommen. Und Rare ist nicht geschlossen worden, aber es hat massive Entlassungen gegeben. Und die Leute, die nicht entlassen wurden, sind teilweise auch gegangen nach der Cancellation von Everwild. Zum Beispiel einer der renommiertesten Entwickler von Rare, der schon 35 Jahre beim Unternehmen ist, hat gewonnen, das reicht mir an der Merci. Everwild ist tot, dann kann ich gehen.
Ja, die hauen jetzt einfach weiter Content für Sea of Thieves raus.
Ja, genau, die sind auch verdammt, bis in alle Ewigkeit einfach Sea of Thieves machen, ihre Cash Cow, die sie jetzt einfach gefunden haben mit Rare. Genau, und ZeniMax, das Online-Studio von Bethesda, das verantwortlich ist auch für The Elder Scrolls Online, ein MMO im The Elder Scrolls-Universum, das ich ehrlich gesagt nie gespielt habe. Hat jemand von euch mal...
Am Anfang ist es gespielt, ja, das war noch gut gewesen.
Das war gut. Ja, das ist schon irgendwie so eine Nische, die irgendwie komplett an mir vorbeigeht, die aber anscheinend recht gut läuft. Und die haben auf jeden Fall einen Nachfolger zu The Elder Scrolls Online in der Pipeline gehabt. Also Nachfolger, wir haben nicht gewusst, ob es jetzt wirklich mit The Elder Scrolls zu tun hat, aber es hätte auf jeden Fall ein neues Online-Spiel sollen sein. Das ist auch gecancelt worden. Genau, und ich habe noch gesehen, bei den Halo Studios hat es anscheinend auch massive Entlassungen gegeben und dort ist die Stimmung sehr, sehr schlecht, weil die Leute nicht wissen, ja, so in welche Richtung das es geht. Und anscheinend auch die Entwicklung am neuen Halo-Spiel sei ein absolutes Chaos und Microsoft will Entwickler mit AI ersetzen, gerüchteweise, hört man so aus dem Studio raus. Absolut. Ein riesen Tohu Wabohu, eine riesen Schlachtbank. Es ist ja, krass. Und aber das ist nicht das erste Mal bei Microsoft. Ich habe das Gefühl, wir regelmäßig darüber berichten, dass sie ihre Studios aushöhlen, dass Studios geschlossen werden. Und das Geile ist auch, ich habe noch eine Aussage von Phil Spencer rauskopiert, wo er den Mitarbeitenden geschickt hat. Finde ich auch geil. Vor allem eine Passage. Er sagt, mir ist bewusst, dass die Änderungen zu einer Zeit kommen. In dieser Zeit haben wir mehr Spieler, mehr Spiel und mehr Spielstunden auf unseren Konsolen als je zuvor. Also Microsoft und Xbox geht super, aber ihr müsst alle gehen.
Das ist schon super schön.
Das Ding ist, man merkt ja dort dann einfach, dass das haben sie ja schon, haben wir auch schon darüber geredet, dass seit sie die Übernahme gemacht haben von Activision Blizzard King, dass einfach Microsoft wirklich dort den Schrauber angezogen hat.
Gesagt, massiv unter Druck hat
die Gewinn raus.
Ja.
Und ich muss aber schon auch sagen, eben, der Phil Spencer, er ist jetzt wirklich einfach auch schon lange dort. Und ist jetzt, also weißt, ich finde, da kann er sich jetzt auch nicht immer überall rausreden und irgendwie Verantwortung abschieben und immer alles schön reden. Er kennt den Laden jetzt auch schon lange und irgendwie, weiß auch nicht. Ich habe vielleicht doch nicht so einen tollen Chef oder einfach, weißt du, so, gegen aussen ist vielleicht auch ein easy Typ. Aber hast du immer das Gefühl, so, das ist eben einer von uns, weißt du? So,
ja, ja.
Das ist auch so ein Gamer und irgendwie, aber ja, schlussendlich.
Ich habe noch einen interessanten Take gelesen von Colin Moriarty, der sonst einen PlayStation-Podcast macht, den ich recht interessant gefunden habe. Er sagt, Microsoft redet einfach viel zu viel. Sony und Nintendo reden zu wenig. Ihre Chefs, die sagen eigentlich fast nie etwas. Das war früher auch anders. Nintendo war ja auch sehr offen mit dem Reggie und dem Iwata. Und so, die waren ja auch immer so ein bisschen da und haben sich nahe gezeigt am Publikum. Und Sony, die geben sich mega verschlossen. Die kommunizieren echt fast nichts. Und der Phil Spencer ist immer in Interviews und verspricht Sachen. Und eben, so wie der Besuch bei The Initiative, wo er gefunden hat, ja, Perfect Dark, das läuft super und so. Du kannst dann halt immer Zitat rausholen von vor ein paar Monaten und zu sagen, ja, schau, das hat er vor ein paar Monaten gesagt das entspricht halt nicht der Wahrheit, wie sie jetzt ist und so. Und das ist schon so, Microsoft redet, oder eben Phil Spencer und Matt Booty und Sarah Bond und so, jetzt die reden sehr viel, versprechen immer sehr viel und widersprechen sich dann bei so Sachen, wie jetzt passieren. Und ich glaube, das wird unter den Fans zu sehr viel Missgunst und schlechter Stimmung.
Ja. Und er hat ja gleich, genau, das ist mir auch letzte Woche rausgekommen, er eben auch sagt, unsere Plattform Hardware und eben Game Roadmap hat noch nie besser ausgesehen.
Genau.
Ja, krass. Alles, das ist wieder so das typische Wirtschaftsding. Hey, alles ist geil, ich kann trotzdem alle gehen.
Hey, und nein.
Ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Es ist wirklich ein riesen Konstrukt, die Microsoft Studios, die sie aufgekauft hat. Es sind so viele Studios, die sie leiten. Es kann einfach nicht gut kommen. Und ich glaube, das ist so neidige wird man noch ein Zeit hören, bis das irgendwie abgeschrumpft ist auf eine Größe, die Sinn macht.
Ja, so es wird immer geldmäßig, bei ihnen wird es, glaube ich, wird sich auszahlen. Also weißt, die machen dort ein fettes Plus, aber einfach alles
ja, auf die Lasten von der das ist ja der Sinn davon. Also 9'000 werden entlassen. Wie viele Mitarbeitende hat Microsoft insgesamt?
Irgendwie bis über 200, hast du gesagt. Oder
ja, 220'000, so irgendetwas plus minus. So.
Aber in Game-Abteilung so. Sind es natürlich schon, ist das gleich, das ist viel, oder? Ja. Also wenn viele sind ja von dort. Also klar, wenn wir immer alles aufrechnen, klar tönt es dann noch wenig, aber...
Ja, nein, aber klar, wenn natürlich die Game-Abteilung dann, was weiß ich, 30'000 hat und 8'000 von den 9'000 sind in der Game-Abteilung oder so, dann ist es natürlich mega viel. Also ist es völlig hypothetische Zahl, alles irgendwo rausgezogen.
Ja, ich bin der, ich bin schon wunder, wie das weitergeht, aber es wird nicht die Letzte sein. Das ist einfach so. Ja gut, komm, dann gehen wir doch auch noch zu etwas Positiverem und wechseln in Big Screen. Play the Five Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Jurassic World Rebirth ist der, ich wollte sagen, der wievielte, ich weiß es nicht.
Ich kann euch genau das wollen fragen.
No. Ich sage der sechste.
Der siebte.
Ja, es ist der siebte.
Back.
Es gibt gut, schon sieben
3 plus 3 plus 1, oder?
So. Letztes genau. Habe ich nicht gesehen, der hat keine Dinos, darum zählt er nicht.
Stimmt, der Herr Dinos. Hey, der letzte habe ich auch nicht gut gefunden, aber ich finde eure Kritik wegen der Heuschrecken finde ich masslos übertrieben.
Das kann er gar nie gesehen.
Oh mein Gott. Also am Luca seine Kritik wegen der Heuschrecken finde ich masslos übertrieben. So einen grossen Part spielen die gar nicht.
Doch, der Film ist trotzdem scheiße. Die ganze Bedrohung von dem ist, es geht um Heuschrecken.
Das ist einfach ein kleiner Teil.
Nein, das ist der ganze Plot von dem Evil Corporation, wo böse prähistorische Heuschrecken auf die Welt loslässt und selber aber geheim natürlich, der will das, nicht, dass die Menschheit das weiss. Er ist aber der Einzige, der ein Gegenmittel gegen die scheiß Heuschrecken macht und die Leute müssen sie zahlen, damit sie die Gegenmittel geben, damit die... Ey, nein, das ist der Plot! Das ist der Plot!
Ich muss den mal schauen, ich bin jetzt okay. Neutrale Meinung.
Ruhig.
Es ist gerade verdammt heated.
Das ist jetzt gerade auf 28,8 bei mir.
Bei mir ist jetzt 29.
Was?
Aber im Neuen gibt es keine Heuschrecken auf
einmal. Nein, zum Glück gibt es keine Heuschrecken. Okay. Zum Glück gibt es keine Heuschrecken mehr im Neuen. Wie soll ich sagen? Ja, ich glaube, die grosse Frage, die sich immer alle stellen, und es ist halt einfach die unfaire Frage, ist er wieder gut? Ist er wieder so gut wie Jurassic Park? Ich glaube, da kann man ohne Zweifel sagen, der beste von der Reihe. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Jurassic Park ist halt damals nicht nur einfach ein technischer Meilenstein gewesen. 1993 plötzlich laufen lebensechte Dinosaurier über die Kinoleinwand. Ich glaube, man hat bis dort gar nicht gewusst, wie Dinosaurier aussehen. Jetzt einfach mal. Oder zumindest, man hat es aus Büchern ein bisschen so gesehen oder Zeichentrickfilm, aber dort hat man es wirklich mal so, wow, das ist natürlich der Effekt gewesen. Aber nicht nur das, es ist halt auch wirklich eine schöne Parabel auf die Schöpfungsgeschichte gewesen. Halt einfach mit einem Gott, der ein Unternehmer ist, mit Gottkomplex. Und ja, halt einfach auch die moralische Frage, was bedeutet es, Leben zu erschaffen? Was dürfen wir das? Sollte man das? Es ist wirklich einfach ein Film gewesen, der ganz, ganz, ganz viele Themen in einem perfekten Mix zusammengefasst hat. Und ich weiß nicht, sagen wir mal, okay, der erste ist sicher mal der beste. Welcher ist für euch der zweitbeste Teil von der Reihe?
Der zweite. Ich finde den zweiten fast gleich gut wie der erste. Der finde ich, der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Okay. Oh.
Also, wann hast du das letzte Mal gesehen?
Ey, ich schaue die regelmäßig.
Wirklich? Ja. Ich finde den auch witzig, aber ich finde, der hat offensichtlich. Da sieht man offensichtlich die Mängel irgendwie. Weißt du, wo der Tochter, die irgendwie nervig ist, der Schluss, wo irgendwie so komisch angepflastert wird. Mhm.
Der in der Stadt. Ja.
Und auch dazwischen hat er so komische Teil. Ich finde den auch sehr unterhaltsam, aber ich finde dort ein bisschen Flickenteppich. Aber ich würde es glaube auch.
Es ist einfach wie zwei oder drei Filme gleichzeitig.
Ich würde vielleicht sogar sagen, der World. Weil es ist da der.
Jurassic neue. World, der erste von der Jurassic World-Reihe,
meinst du? Der wäre auf dem dritten Platz. Ja.
Ich müsste vielleicht nochmal schauen, aber eventuell würde ich den nehmen als zweiten.
Samuel, Jan?
Ich habe einfach nur den ersten gesehen.
Ah, das ist gut.
Ich bin da, nicht in dem Game.
Hast du noch so viele Dinos vor dir?
Ich weiß.
Ich kann aber auch nur, also ich war damals gerade 12, ich konnte ganz offiziell erzählen, ins Kino gehen und Jurassic Park gucken. Das war der Hammer damals. Und die anderen Teile habe ich vielleicht mal so halb im Fernsehen gesehen, aber keine Erinnerung mehr dran, dass ich da was anderes gesehen habe, anderen Teil.
Ja, es ist aber wirklich so, wenn ich jetzt komme und euch sage, look, ich finde Jurassic World Rebirth mindestens der drittbeste Film von der Reihe, mindestens, dann ist das nicht, bedeutet das nicht mal so viel, weil ja. Sechs von diesen sieben sind wahrscheinlich wirklich nicht annähernd so gut wie der erste. trotzdem möchte ich sagen, es gibt im Moment bei den Kritikern wieder ganz, ganz, ganz viele negative Meinungen zu Jurassic World Rebirth. Also wenn man auf Rotten Tomatoes schaut, der ist nicht so schlecht bewertet wie Dominion. Dominion ist irgendwie bei 29%, das ist wirklich schon fast ein historisch schlechtes Resultat.
Das ist der letzte gewesen, ja.
Das war der letzte, der mit den Heuschrecken. Und Jurassic World Rebirth ist aber im Moment auch nicht viel besser bei 53%. Also ja, es gibt im Moment eher ganz, ganz eine negative Haltung gegenüber dem Film, wo ich aber nicht nachvollziehen kann. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Jurassic World Rebirth ist sicher nicht gleich gut wie der erste. Er probiert aber meiner Meinung nach am meisten von allen Teilen, sich irgendwie daran zu erinnern, was hat der erste also cool gemacht, was hat er gut gemacht, vor allem zeigen die huren Dinosaurier wieder und zeigen sie einfach wieder auf einer Insel. Und ja, Jurassic World hat zwar eine gute Idee gehabt mit der ganzen Prämisse von wegen, was passiert, wenn Mensch und Dinosaurier sich wirklich plötzlich den Planeten teilen müssen. Rebirth tut das wirklich im Prolog vom Film mehr oder weniger wieder abarbeiten und sagt, look, die Luft ist anders, die Sonnenstrahlung ist anders, das Klima ist anders, Dinosaurier haben es schlichtweg nicht überlebt, außer auf dem Äquatorgürtel. Das ist halt der einzige Ort auf dem Planet Erde, wo im Moment das Klima etwa gleich ist wie vor 60 Millionen Jahren. Und das ist halt der einzige Ort, wo Dinosaurier im Moment noch überleben.
Ich liebe nämlich so die geilen Erklärungen, wo man sich alles ausdenkt. Das ist best, bin ich immer gut.
So ja, sie haben im Vorfeld noch so gesagt, und wir holen den David Koepp zurück, den Drehbuchautor vom ersten Jurassic Park-Film. Und er möchte auch wieder mehr Wissenschaft einbauen. Und das ist die Wissenschaft.
Das ist die Wissenschaft. Das
weiss. Und der Plot ist entsprechend auch ganz, ganz einfach. Es geht um eben die verbotene Insel, weil Menschen dürfen nicht in die Äquatornähe hin, weil das ist jetzt halt die Zone der Dinosaurier. Auf dieser Insel, wo sie aber anwenden, dort gibt es halt drei seltene Dinos. Mit dieser DNA von diesen drei spezifischen Dinoarten kann man, das ist einfach medizinisches Gold wert, aus dem kann man Medizin machen, wo lebensverändernd bzw. lebensrettend ist. Und ein Pharmakonzern, wie immer, es gibt immer den Big Evil Corporation, ein Pharmakonzern möchte genau das zu Gold machen. Heimlich natürlich, weil man darf ja dort nicht hin. Darum führen sie eine Expedition auf die Insel und gleichzeitig haben wir noch unsere Everyday Family, die für eine Weltumsegelung ist und findet, ja, wir gehen jetzt einfach mal schnell durch den Äquator, durch den Gürtel durch, passiert schon nichts und natürlich passiert alles Mögliche und sie landet ebenfalls auf der Insel und so kommen die zwei Gruppen zusammen.
Das ist voilà. Wie Teil 3, tönt das jetzt wieder?
Tönt ein bisschen wie Teil 3. Wir haben einen Plot, wir haben wieder einfach, es kommt ähnlich an. Es kommt recht nahe an Teil 3 an. Mehr braucht es auch gar nicht, finde ich, beziehungsweise gehen wir wieder ein bisschen weg von dem ganzen Jurassic World. Die Prämisse haben sie einfach wirklich nicht können einlösen. Aber wir gehen jetzt nicht auf die Mine rein. Der Gareth Edwards ist der Regisseur von Jurassic World Rebirth. Gareth Edwards, der hat schon Filme gemacht wie der 2014er Godzilla. Er hat Star Wars Rogue One gemacht und er hat The Creator gemacht. Und wenn man die Filme so vergleicht, dann glaube ich, kann man jetzt schon sagen, die Filme sehen fantastisch aus und Jurassic World Rebirth sieht mindestens so geil aus. Also ich finde, es ist ein wunderschön eingefangener Film von der Kamera. Er ist wirklich, der Gareth Edwards ist ein Experte dafür, das Gigantische aus der Perspektive vom Kleinen zu zeigen. Sagt das ein massive Godzilla in L.A. oder San Francisco, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo er ist, oder eben der Todesstern, ein Star Destroyer vor dem Todesstern, er ist Experte für die Shots und die haben wir auch in Jurassic World Rebirth, das sieht wunderschön aus.
Ja, ich bin jetzt durch die Artikel am Scrollen und die Bilder und den Trailer und es sieht wirklich sehr, sehr ästhetisch aus irgendwie. Also das ist wirklich so, als wäre ich, hat sich jemand etwas überlegt dabei.
Mega, mega. Und die Ästhetik kommt auch davon, dass man sich entschieden hat, mit Kodak-Film zu drehen, also mit Kodak-Kamera und auf Film, wie man es halt schon in den 1980er und 90er gemacht hat, Jahren. Und darum sieht der Film auch so ähnlich aus, wie in Jurassic Park, wie in The Lost World. Hat es ein bisschen klarer, vielleicht ein bisschen bewusster komponiert, aber man hat wieder so das sepia-warme Bild oder nicht das kalte, neutrale. Und man kann wirklich, man schmeckt schon fast den Dschungel. Man sieht das Licht, wie das durch die Blätter bricht und wie das einfach alles schön und warm wirkt. Und
ich aber das Wichtigste, die Dinos, wie sind die
Dinos sehen gut. Ja, genau. Die Kritik, die man auch bei Jurassic World oft hatte, ist, die sind unglaublich computeranimiert, was man merkt. Oder man hat immer den Vergleich gemacht und gesagt, warum sieht Jurassic Park besser aus als Jurassic World? Oder?
Das ist so lustig, ja.
Ich habe sogar mal einen Artikel darüber geschrieben. Und ich finde, also da bei Jurassic World Rebirth sehen die Dinosaurier fast durch die Bank weg mega fantastisch aus. Nice. Es gibt Dinosaurier im Wasser, es gibt auf dem Land, es gibt in der Luft. Es geht natürlich, es ist schon fast irgendwie wie ein Avatar-Film. Die drei Arten ist natürlich, eine ist im Wasser, eine ist auf dem Boden und eine ist in der Luft. Und das sind jeweils die drei grössten, die es in dem Moment gibt, weil die haben, nur die haben das Herz, das gross genug ist, um die DNA... Anyway,
Science. Wie so eine Quest, ich sehe schon.
Ja, wirklich. Man darf nicht zu lange über den Plot nachdenken. Die Action ist richtig geil. Es gibt eine Szene mit dem T-Rex. T-Rex sind einfach immer noch die geilsten Dinosaurier in dem Film. Egal, was du bringst, T-Rex, der klassische, ist immer der Beste. Und es gibt eine Szene mit ihm und der River-Rafting-Szene, wo recht nah 1:1 aus einem Buch übernommen ist, wo der Michael Crichton in den 90er Jahren geschrieben hat. Für die es nicht gewusst haben, Jurassic Park basiert auf dem Buch Jurassic Park von Michael Crichton. Er hat das Buch 1990 veröffentlicht, aber er hat noch, bevor er das Buch veröffentlicht hat, hat er ein Manuskript davon dem Steven Spielberg gegeben zum Lesen und der Steven Spielberg hat es gelesen und direkt Filmrecht gekauft, bevor das Buch überhaupt draussen war und basierend auf dem dann Jurassic Park den Film gemacht. Auch in Zusammenarbeit mit Michael Crichton dann wieder. So, anyway, die Szene mit dem T-Rex und dem River Rafting ist, glaube ich, eine von der geilsten Szenen vom ganzen Franchise. Also die ist so, so spannend und intensiv. Und es hat auch wieder Gruselszenen drin, natürlich im Dunkeln mit roten Fackeln und so. Also er hat immer wieder Hommagen zum Original. Zwei Drittel lang vom Film bin ich wirklich bestens unterhalten und habe gesagt, das ist für mich ein 4 von 5 Sternen Film. Locker. Ich bekomme das, was ich will. Wo es dann ein bisschen ausfranzelt oder wo es dann wirklich ein bisschen in sich zusammenbricht, ist im letzten Drittel. Das letzte Drittel ist passiert irgendwie einfach mal schnell, so ohne einen richtigen Höhepunkt oder einen Climax oder all die Ideen und Thesen und Gedankenspiele, die vorher ein bisschen aufgeworfen werden, versandet komplett. Es gibt zum Beispiel eine mega spannende These, wo ich finde, einerseits so zum Spass, ja, ich bin zu intelligent, um da sterben auf dieser Insel. Und dann sagt der andere, ja, Intelligenz ist nicht das, was Überleben sichert. Nicht, schon gar nicht von einer Spezies, sondern Glück. Es ist einzig und allein Glück. Nimm Dinosaurier, die sind strunzdumm und haben trotzdem hunderte Millionen von Jahren die Erde bevölkert. Nimm den Mensch im Vergleich hyperintelligent. Und was machen wir mit dieser Intelligenz? Wir zerstören uns selber. Wir werden wahrscheinlich nicht einmal 1 Milliarde Marken brechen, bevor wir uns selber auslöschen. Sag mir jetzt, was hat uns die ganze Intelligenz genützt? Spannende Ideen, spannende Gedanken, aber was dann passiert? Es ist einfach mal reingeworfen, um ein bisschen pseudogescheit zu tönen. Am Schluss passiert nichts. Auch andere Sachen, Charaktere selber, die sind mehr Dino-Futter als etwas anderes. Du hast so den Mahershala Ali, Oscar-Preisträger, Scarlett Johansson. Ich glaube, zumindest für einen nominiert, mindestens. Hey, sie sind dabei im Film, sie sind nicht schlecht, aber Charaktere hinterlassen absolut keine Duftmarke. Das ist nicht vergleichbar mit dem Ian Malcolm, Grant und Settler aus dem Original.
Gibt es irgendwelche Cameos von denen? Oder?
Nein, absolut nicht. Gar nicht. Finde ich aber auch gut. Finde ich aber auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie könnten mal, wie sie können sagen, den David Attenborough mal einbauen. Ja, sein Bruder hat ja den gespielt im ersten oder im zweiten auch noch.
Im zweiten auch noch, ja.
Aber der ist ja, glaube ich, gestorben, der Schauspieler. Könnte David Attenborough noch irgendeinen ganzen Film machen, obwohl er hat schon vor 95 Jahren. Das fände ich noch irgendwie lustig. Nein, irgendetwas ja, erklärt und dann gefressen wird.
So könnte man es machen. Ja, nein, es ist wirklich, im letzten Drittel fällt der Film wirklich ein bisschen flach. Und da muss ich auch sagen, okay, langsam, da zerfledert er wirklich. Also als ob man wirklich Stress gehabt hat, am Schluss irgendwie noch einen Endpunkt zu machen. Ich glaube, die Produktion des Films war auch recht hastig gewesen. Sie haben irgendwie zwischen Drehabschluss und Filmveröffentlichung genau 8 Monate Post-Production gehabt, was brutal wenig für so einen grossen Film ist, mit so einem riesigen Budget. Das merkt man, am Schluss ist er wirklich gehetzt. Und dann habe ich dann meine Wertung auf 3 von 5 Sternen abkorrigiert. Man muss sagen, da ist jetzt wirklich zu viel schief gelaufen insgesamt, um noch bei 4 von 5 Sternen so. Am Schluss kommst du halt wirklich, der Film ist irgendwie einfach plötzlich fertig und denkst so, ja, nicht ein Schritt in die Richtung, weg von Heuschrecken hin zu Dinosauriern. Aber es ist jetzt auch kein riesiger Gump gewesen. Es ist ein cooler Film, aber es ist jetzt nicht der, der sagt, ja, hey, Jurassic Park, es braucht nochmal 7 Filme.
Hey, aber eben, ich meine, irgendwie, ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt auch nicht riesige Ansprüche. Ich wollte einfach von Dinos unterhalten werden, ein bisschen die Leute gefressen werden. Mm. Und es soll einfach nicht so komisch. Die einen sind einfach so kompliziert und haben so komische Sachen immer drin. Und du findest immer so, wo ist meine Dino-Action? Und, genau. Und darum, das klingt okay.
Also, nein, das ist wirklich. Das Versprechen löst wirklich auch wieder ein bisschen so das Gefühl von, weißt du, wie sagen wir, Wonder und Excitement, aufs Dinosaurier treffen und irgendwie die Schönheit und die Würde von diesen Wesen zu sehen und so. Das finde ich, hat der Gareth Edwards halt einfach schon nur schon mit seinem Stil, hat er einfach drauf. Und das bekommst du in dem Film, meiner Meinung nach. Auch wenn Kritiker etwas anderes sagen, aber dadurch muss ich sagen, nein, ich habe das wohl bekommen.
Also, wird das als Anfang von einer neuen Trilogie gesehen? Oder?
Ich glaube, ich würde sagen, das hängt vom Kinoerfolg ab. Bis jetzt haben alle Jurassic World-Filme immer abgeliefert. Also, ich glaube, sogar Dominion hat fast 1 Milliarde eingespielt. Also, was total ist. Also,
geht eh nochmal neu. Und eine gute Vorbereitung fürs Game nachher, Jurassic World Evolution, wo ja noch kommt nächsten paar Monate. Mhm. Cool, also Jurassic World Rebirth läuft jetzt im Kino und von grossen Dinos gehen wir zu grossen Affen in unserer Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, du Domi, hast ja, nachdem wir es in Paris schon angezockt haben, hast du es nochmal ausführlicher können anzocken, das Donkey Kong Bonanza, das dann im Juli auf der Switch 2 kommen.
Genau, 17. Juli. Und das. Und meine Message alle ist: Don't sleep on Donkey Kong. Es ist Es ist wirklich, also ich glaube, das ist so das Highlight von Switch 2 von diesem Jahr. Gut, kommt darauf an, ob sie noch irgendetwas ankündigen oder so, aber ich glaube, das wird so das nächste grosse Switch 2-Spiel werden. Und ich habe eigentlich nicht so riesige Erwartungen gehabt. Wir haben es in Paris angespielt, dort haben wir es lustig gefunden. Für die, die es nicht wissen, ist es ein komplett neues 3D Donkey Kong. Ich glaube, das erste seit dem Nintendo 64 Donkey Kong in 3D. Was so ein bisschen mittelmässig aufgenommen wurde, weil sie sich ein bisschen übertrieben haben mit all den sammelbaren Gegenständen. Und seitdem hat es kein 3D-Spiel mit diesem Riesenaff mehr gegeben. Und jetzt kommt er zurück. Und entwickelt wird das Ganze vom Studio, das Super Mario Odyssey entwickelt hat, wo ja ein hervorragendes Jump'n'Run war im Launchjahr von Switch 1. Und schon überraschend, dass ich das erfahren habe, weil Nintendo ist ja aus unerklärlichen Gründen, weil sie nie verraten wäre, ihr Spiel entwickelt. Das ist so eine Why?
Gut, ja. Ich glaube, der Grund ist glaub, schon offensichtlich. Sie wollen, dass du es einfach als Nintendo wahrnimmst.
Das ist nicht aber das ist ja jetzt ein internes Entwicklerstudio, oder?
Ja, schon, aber gleich. Ich glaube, also früher war es so, dann haben das auch andere gemacht, hat man die Namen nicht bekannt gegeben, weil man Angst hatte, dass sie nachher abgeworben werden. Oder? Das ist so zu Atari-Zeiten und so. Und ich glaube, jetzt machen sie es einfach, dass du. Das ist doch, Apple macht es ja auf eine Art. Das klingt so nachher nach Apple. Das muss einfach Nintendo. Du musst ja nichts anderes denken, nicht irgendwelche Studios, die heißen ja nicht immer Nintendo Studio, sondern die haben ja irgendeinen Namen, oder?
Nintendo EPD 2 oder 3.
Aber nicht alle. Also weißt du, zum Teil haben sie dann eben nicht Nintendo im Namen, sondern haben einfach irgendeinen Namen. Und ich glaube, die wollen einfach, dass du das einfach. Das ist ein Nintendo-Game und fertig.
Wenn es irgendwie das dritte Studio ist und so, dann verstehe ich die Überlegung, wenn ich es dumm finde. Aber stell dir vor, Sony würde nicht verraten, dass The Last of Us von Naughty Dog gemacht ist worden. Das ist absurd irgendwie.
Ich glaube aber auch die fänden, weil jetzt steht immer PlayStation Studios. Und ich glaube, die gehen auch in die Richtung.
Ja. Aber ich glaube, dass sie nicht so weit würden gehen.
Nein, sagen, kannst jetzt nicht mehr. Kannst jetzt auch nicht mehr.
Weil der Naughty Dog ist ja auch eine Brand mittlerweile und auch ihre Studios. Oder? Das ist, steht so für Qualität. Aber was das von diesem Studio haben sie jetzt verraten und ich finde, das merkt man, weil es wirklich, es ist wirklich, man spürt so die Qualität oder so die Nintendo-Qualität und das Besondere, dass es ein besonderes Spiel wird. Und in diesem Spiel, du spielst den Donkey Kong und so das Main-Gimmick ist, dass die Levels, wo du reinkommst, die kannst du eigentlich komplett kaputt machen. Also echt alles, was du vor dir siehst, kannst du wegholen, wegboxen oder durch die Erde graben. Es hat an einigen Stellen so Metall, wo du nicht durch kannst, aber es ist echt so wie die Grenze vom Level. Irgendwann muss es aufhören. Aber das ganze Level eigentlich an sich kannst du machen, was du willst. Das Besondere daran, oder wenn du von A nach B willst kommen, du kannst entweder über den Berg überlaufen oder du kannst dich durch den Berg durchboxen. Das ist so das Gimmick daran. Und das haben wir dann angespielt in Paris und eben, ist es lustig gefunden, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie lang ist das Gimmick lustig und ist es wirklich ein echtes Spiel dahinter oder geht es einfach darum, so sinnlos alles kaputt zu hauen? Und dann in Nintendo ihre Direct-Präsentation haben sie neue Features vorgestellt, wo ich gefunden habe, es sieht wirklich noch nice aus und jetzt, als ich es halt selber ausprobiert, bin ich wirklich überzeugt davon, es wird ein verdammt geiles Game und sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Weil es noch so viel mehr Sachen hat, als einfach sinnlos kaputt machen. Also die Levels sind so Sandbox-Levels, also es schießt die einfach rein und es sagt dir nicht klar, was du machen musst, sondern du musst es selber herausfinden. Ziel ist ja, wie aus einfach das Level irgendwie einen Ausgang zu finden und zum nächsten zu kommen. Und die Geschichte ist, der Donkey Kong ist irgendwie unter der Erde, also all die Levels, obwohl es so aussieht, als hätte es einen Himmel und als wäre es draußen, das spielt sich alles unter der Erde ab und das Ziel ist, zum Erdkern zu kommen irgendwie. Also du musst immer tiefer und tiefer gehen und immer irgendeinen Übergang in eine Ebene tiefer finden und jede Ebene sieht komplett anders aus. Und es ist so ein bisschen ein Mix zwischen eben so ein bisschen Sandbox-Gameplay, was du kannst machen, was du willst, aber ein bisschen Plattformen, also so ein bisschen Jump'n'Run, wo du ab und zu musst springen und Sachen ausweichen. Es ist also Collectathon, deswegen so ein geiles Wort, eben so wie die klassischen Jump'n'Runs aus den 90er Jahren, wo du einfach tausende von Sachen musst einsammeln und einsammeln und einsammeln. Es gibt irgendwie 5 verschiedene Arten von Items, die du kannst sammeln kannst, die dir alle verschiedene Vorteile geben. Ein paar neue Outfits freischalten, ein paar neue Skills freischalten. Und die Sachen sind halt überall versteckt, irgendwie so in der Erde drinnen. Das heißt, du wirst wirklich nie, was um dich herum ist und wie viel Geheimnis das um dich herum hat. Und es verführt halt so mega viel Zeit zu verschwenden und mega viel Zeit mit zu schauen, ah, dort könnte noch irgendetwas sein. Und meistens, wenn du denkst, es könnte noch irgendetwas sein, ist halt tatsächlich etwas dort. Deswegen ist so das Geile dran. Und vom Missionsdesign hat es mich sogar so ein bisschen erinnert an die offene Herangehensweise von den Zelda-Games auf der Switch. Im Sinne von, so ein bisschen das, was ich vorher erwähnt habe, du kannst über den Berg drüber gehen oder du kannst durch den Berg durchboxen. Das Spiel sagt dir nicht, was die richtige Lösung ist. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Challenge entdeckt, wo ich in so ein Nebenlevel teleportiert bin, worden, wo die Challenge war, ich muss in 30 Sekunden muss ich das Haus zum Einstürzen bringen mit dem Donkey Kong. Und das Spiel sagt dir auch nicht, wie du das machst. Dann probierst du halt aus, schaffst es nicht, probierst eine andere Strategie und dann am Schluss bin ich wieder aufgekommen, ich muss zuerst einen Teil vom Haus kaputt machen und nachher den Stein in die Hand nehmen und mit dem Stein kaputt hauen, weil so geht es schneller, und Pfeiler gezielt angreifen vom Haus, weil der stürzt schneller ein. Und so ein bisschen selber herausfinden, was zur Lösung führt oder was am effizientesten ist, hat mich wirklich so ein bisschen an das Offenigen von Zelda erinnert. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Philosophie, die Nintendo allgemein in ihren Games jetzt immer wie mehr tut implementieren und nicht nur in der Zelda-Franchise. Und ja, das Coole war auch noch, dass der Donkey Kong so Verwandlungen drauf hat. Ich konnte zwei spielen, die schaltest du im Verlauf vom Spiel frei und dann verwandelt er sich in andere Tiere. In einer Verwandlung, die ich konnte spielen, ist er einfach so ein riesen, also noch ein grösser Affe geworden, als er eh schon ist. Mit dem konnte ich dann Sachen kaputt machen, die ich normalerweise nicht kaputt machen konnte. Aber das ist nur für eine kurze Zeit und er verwandelt sich wieder zurück. Ich konnte mich in so einen Strauss verwandeln, wo ich dann durch die Level fliegen konnte. Und das verändert dann alles nochmal komplett, weil dann kannst du nicht nur klettern und die durch den Berg wachsen, sondern du kannst auch fliegen. Und es wird noch mehr Verwandlungen geben und ich bin gespannt, was noch kommt, weil eben jede von diesen Verwandlungen verändert sein Moveset komplett und verändert das, was du machen kannst und deine Optionen, die du hast im Level. Ja, und so grafikmäßig, wenn man so auf den ersten Blick anschaut, finde ich, sieht es nicht unbedingt nach einem riesen Sprung aus im Vergleich zu Switch 1, oder? Es sieht, klar, der Donkey Kong sieht recht cool aus, hat detailliertes Fell und die Animationen sind super und so, aber die Levels und so sehen irgendwie mega krass aus, wo du so würdest sagen, wow, das ist jetzt ein riesen Sprung von Switch 1. Aber wenn man dann mal anfängt mit der Zerstörung und sieht, wie viel das man kaputt machen kann, und die Zerstörung ist permanent, oder? Das ist geil. Die wird nicht irgendwie wieder zurückgesetzt, wenn du weggehst, und die bleibt dann so. Und wie viele Partikeleffekte in der Luft sind, wenn du irgendetwas kaputt machst. Und es sieht wirklich, das ist dann wirklich so beeindruckend. Also auch hier, so ein bisschen ähnlich wie bei Mario Kart World. Auf den ersten Blick vielleicht nicht so ein Riesensprung, aber wenn du dann siehst, was alles dahinter ist, bei Mario Kart sind es 24 Spieler in einer riesigen Open World, das wäre auf der Switch niemals möglich gewesen. Und ich finde den Approach von Nintendo eigentlich noch cool, vielleicht weniger auf so grafische Sprünge zu setzen, sondern Technik anders zu nutzen, Power anders zu nutzen und halt neues Gameplay zu ermöglichen, das früher nicht möglich wäre gewesen auf der Switch 1.
Ja. Ich finde es total geil. Ich bin total gespannt.
Yes.
17. Juli hast du gesagt.
17. Juli exklusiv für Switch 2, genau.
Donkey Kong Bonanza. Dann habe ich einen ganz kleinen kurzen Tipp. Kann man jetzt sich schon holen. Ich habe gar nicht, PC gibt es, ich weiß gar nicht, ob es Mac und Linux auch gibt. Hype Inc., also ein Wort, ist es, wenn ein Balatro oder Balatro, wie man sie offenbar sagt, kennen, das Poker-Game, das ist extrem inspiriert von dem, inklusive der gleichen Farben für so die Multiplayer und so.
Es geht sehr ähnlich, ja. Es ist so lustig.
Sie nennen es, glaube ich, Roguelike-Karten, Card-Builder, weil es ist aber eigentlich ein Tastatur-Game. Du schreibst halt wirklich Texte, was du dir davor gehen, die musst du schreiben, idealerweise möglichst schnell und ohne Fehler. Und du sammelst dann halt den, kommst so neue Karten über, wo dir dann vielleicht einen besseren Multiplikator geben. Also du kommst ein Geld über und dann kannst du für 4 Dollar irgendwie, damit es D, wenn es D drückst, damit das mit Punkten geht. Und so kannst du halt wie dein Deck zusammenstellen, damit du effizienter wirst. Und es läuft eben immer, du tust wie Aufträge abarbeiten, oder? Und du hast, es läuft eine Zeit. Und ich glaube, es geht einfach immer, ich habe es noch nicht so viel gespielt, es läuft einfach immer so lange, bis die Zeit abläuft. Und eben, ich, wo es jetzt irgendwie, ich habe es natürlich auch mit dem 10-Finger-System probiert, weil seit etwa 2 Jahren versuche ich das mir zu lernen. Bin aber beim W angelangt. Und ich bin sehr langsam, ich schaffe es nie mehr als am dritten Tag oder so, und dann läuft die Zeit ab. Dafür habe ich mega wenig Fehler. Aber es ist recht lustig, also es sieht, es hat coole Sounds, kannst du natürlich auch auswählen, ob es mechanisch soll tönen und so, obwohl ich meine, deine Tastatur macht ja eh auch eigene Sounds.
Ja, das stimmt.
Und was noch ein Nachteil ist, finde ich, es gibt es nur auf Englisch. Also ich habe nicht ich habe nie eine Option gesehen, für Sprache auszustellen. Und es steht eigentlich auch bei Steam, es ist nur Englisch. Ich meine, es ist, also genau, und du kannst sogar die Tastatur, kannst nicht querzen, so also, so wir haben, auswählen, aber irgendwie, ich habe es aber gleich getippt, wie, also mit dem Y unten links. Darum, da hat mich verwirrt, ehrlich gesagt. Vermutlich übernimmt es dann gleich deine physische Eingabe, da bin ich nicht draus gekommen. Aber du musst einfach Englisch schreiben, ist ja irgendwie aber auch okay, weil man schreibt ja auch im Alltag auch recht viel Englisch, darum, und das ist gar nicht so schlecht. Hey, und eben, jetzt ist einfach, es ist so ein schönes, so ist das Retro-Design, oder? Es sieht auf einen, also aus wie so ein alter Arbeitsplatz, also weißt, irgendwie wie 90er-Jahre, 80er-Jahre PC in so einer komischen Schreibmaschine und ja, ist lustig. Es ist ähnlich wie wirklich mit das Palatro. Du halt, eben, sammelst dann nachher deine Karten zusammen und gibst immer mit Punkten. Und ich glaube, wenn das Palatro das Prinzip geil gefunden hast und gerne schreibst, ich glaube, dann könntest du...
Aber also ist es gedacht als Lernspiel in dem Sinn? Also das Zehnfingersystem lernst oder ist es einfach...
Es ist, das schreiben sie jetzt nicht. Aber ich meine, es ist schon... Das würde dir schon auch helfen beim Tippen lernen. Aber ich meine, eben ihr, wo das jetzt vielleicht eh schon könnt, ist das ja nicht relevant. Dann ist
nein,
einfach, ich kann es auch nicht. Dann ist es einfach, einfach lustig, um es... Genau, es bringt dir nicht bei, weißt du, wie du musst... Das
macht
es nicht, genau. Es sagt nicht irgendwie, die Tasten müssten
okay.
mit dem Finger und so, genau. Das heisst, ich kann nicht sagen, wir müssen irgendwie alle, die ich noch nicht gelernt habe, weißt, irgendwie Satzzeichen und so, ich nehme an, mit dem Finger. Und Englisch hat zum Glück nicht so viel grosse Kleinschreibung. Das habe ich auch noch nicht gelernt. Und ja, nein. Ich finde übrigens auch geil, dass der Entwickler heisst Game Game Games.
Kreativ.
Game Games.
Und wie ein Platzhalter.
Ja, würde auch sagen. Also, das heisst Typing, ein Wort und geht's auf Steam für, ich glaube, 10 Franken. Ja, das wär's schon. Kann man noch einen Temperaturvergleich machen? Ich glaube, ich gewinne.
Was hast du jetzt? Ich habe nichts im Zimmer, aber ich kann nicht
mehr. Ich habe eben so einen Smart-Thermometer, das sagt, ich habe 29,2.
Fuck, ich habe 29,0.
Yes!
Ich habe 25, mir ist recht stark.
Ah, das ist recht okay.
Wie angenehm.
Okay. Jan, was hast du?
Hamburg ist offiziell bei 18,1. Aber die Sonne scheint.
Aber ja, ist so frisch. Geil.
Ah, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich
sehr. Ja, du kommst auf Hamburg. Du Halunk.
Geh den Jan besuchen, wochenlang.
Nice.
Ja, morgen sind 21 Grad maximal in Hamburg. Also pack dir ein Jäckchen ein.
Ja. Ich hatte kranken Montag wieder nicht am Arbeiten.
Ja.
Hey gut, dann verdanke ich euch sehr vielmals fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer und mitmachen und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao. Ciao zusammen.